Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir gestern etwas über das Fahren der anderen gesprochen haben, in Anlehnung an einen Filmtitel, sprechen wir heute über unser Fahren, unseren Spaß an Rädern. Und deswegen, obwohl er selber auch sehr viel Spaß am Fahrradfahren hat, ist der Thomas heute nicht dabei, sondern der liebe Christian aus dem Ruhrpott. Guten Abend.
Ja. Hallo, ich hoffe, ich kann den Thomas würdig vertreten.
Ja.
Also völlig anderen Themen.
Ja, mit völlig anderen Themen, definitiv. Ich weiß nicht, seid ihr mal zeitgleich rund um Köln gefahren?
Ja, wir sind doch mal alle zu dritt losgefahren.
Ja.
Da gibt es sogar Beweisfotos von.
Ja, gleichzeitig losgefahren. Also ich weiß, dass ich mit dir zweimal zeitgleich losgefahren bin, aber weiß auch, dass ich mehrfach mit dem Thomas zeitgleich losgefahren bin. Ich weiß nicht, ob ihr zwei auch zeitgleich losgefahren sind. Wer war denn da schneller? Das würde ich mir interessieren. Weißt du das noch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da tat sich nicht viel.
Nee.
Entweder war er kurz vorher im Ziel oder ich.
Das hätte ich nämlich jetzt auch getippt. Also so jetzt von, wie ich euch kenne, dass ihr da so leistungsmäßig auf dieser Streckenlänge nicht sehr weit voneinander entfernt seid.
Ja, wobei das Interessante war, daran kann ich mich nur gut erinnern, er hatte nämlich irgendwie total wenig trainiert bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Ich ziemlich viel, aber er wiegt halt viel weniger, schätzungsweise so mindestens 10 Kilo und war dadurch ähnlich schnell wie ich. Das ist auch interessant.
Das möchte ich aber nochmal verifizieren. Also ja, mit dem Gewicht. Also wird jetzt natürlich schwierig im Nachhinein. Ich werde meine Zeitreisemaschine nachher aus dem Keller holen. Weil der Thomas ist halt auch recht groß, ne, und wirkt halt so schlaksig dadurch. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Ja, so ein Frohm.
Aber ja, eigentlich schon. Nur mit einer fahrerisch anderen Einstellung und Grundhaltung dazu. Und aber das wird mich mal interessieren. Also ich stelle euch das nächste Mal, wenn ich euch an einem Ort habe, beide mal auf die Waage. Vermesse
genau.
Euch.
Genau. Nur in Unterhose.
Ja, wenn überhaupt.
Streng nach Regularien.
Ja. Genau. Nach den deutschen Ringer-Regularien.
Ach, müssen wir dann auch noch ringen?
Ja, mit der Fassung. Ich hinterher wahrscheinlich, wenn ich mich auch daneben stelle. Aber das. So, also wir haben den Grundton der Sendung gesetzt, Karlauer, und da wollen wir uns dann fröhlich weiter anschließen. Wir haben, ich dachte, wir hätten 2 Millionen Themen dabei, wir sind es nur 1 Million und dementsprechend werden wir uns da mal durchkämpfen. Die letzte Sendung ist etwas länger her, weil es gab Probleme mit Terminen und jeder hatte was anderes zu tun und so weiter und deswegen ist es mal 1,5 Monate her. Deswegen entschuldigt bitte, wenn wir auch manche Sachen erst sehr, sehr spät ansprechen, im Gegensatz, dass die vor 1,5 Monaten schon passiert sind. Aber wenn sie auf der Liste sind, werden sie abgearbeitet. So will das Podcast-Gesetz, was von uns ausgerufen wurde. Und bei manchen Themen, wir machen das immer so, wir sammeln die Themen auf so einem Board und der eine, also oft weiß ich, was der Christian sagen will oder worauf er hinaus will. Und umgekehrt hoffe ich das auch, dass das ab und zu mal so der Fall ist. Aber im ersten bin ich nicht ganz sicher, worum es da geht. Hab dann auch nicht mehr, nicht tiefer im Detail nachgefragt. Ich vermute aus Angst vor der Antwort.
Ja, also, wenn man, ich kann ja mal kurz sagen, was ich da ins Board, das wir so gemeinsam für Themen pflegen, reingeschrieben hatte. Da steht halt einfach nur, die Transformation hat begonnen.
Ja, und das hat bei mir mal so manche Frage aufgeworfen. Warum geht es bei dieser Transformation?
Es geht um einen Tweet von einem Sebastian Ehm. Der hatte nämlich geschrieben, je öfter er mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, desto mehr entwickelt er sich zu einem Fahrradwutbürger. Also er regt sich halt darüber auf, über so typische Sachen, an die sich halt Fahrradfahrer stören, also auf Fahrradwegen parkende Autos und ähnliches, irgendwelche knapp überholenden Fahrzeuge und so weiter. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die einen umso mehr auffallen, umso mehr man sich mit dem Fahrrad fortbewegt und ich konnte das halt gut nachempfinden und deswegen habe ich das einfach mal so reingeschrieben, weil ich halt auch eigentlich täglich mit dem Rad zur Arbeit fahre und was man da so teilweise erlebt, ist schon schwierig.
Ja, in der Tat. Also ich bin da, vielleicht liegt es an meiner kölschen, rheinischen Grundnatur, dass ich da vielleicht auch ein bisschen entspannter bin oder mich nicht mehr so aufrege oder einfach, vielleicht bin ich auch einfach alt, verbittert und resigniert, und wache nachts auf, schlafwandle und zerstöre dabei Autos, was ich nicht hoffe. Ich kann das auch nachvollziehen. Also letztens ist mir auch wieder irgendwas, was kann ich mir was passieren? Ach so, da hat ein anderer Autofahrer, also ich war gar nicht direkt involviert, sondern ich war der Autofahrende, also dahinter, zwei, drei Autos dahinter, und habe gesehen, also es gibt ja auch die Situation, finde ich, da sieht man es schon kommen, mit dem bisschen geschulten Blick, ne? Also da weißt du, okay, da kommt, der eine Autofahrer will abbiegen, da siehst du schon rechts die Fahrradfahrer, da drei, vier Stück, die kommen und noch einer, der hinterher kommt und du ahnst, entweder der nimmt den ersten mit oder der lässt die ersten durch, sieht den letzten und nimmt den ersten, den letzten fast mit. Ne, also man hat da ja schon so ein, leider Gottes, ein geschultes und auch resigniertes Auge für. Oder zuletzt auch wo jemand sehr schnell mit dem Fahrrad gekommen ist, weil es bergab ging. Und du sahst auch schon den Blinker sitzen, es waren zwei ältere Damen drin, ne, die ich jetzt auch gar nicht dafür irgendwie groß verurteile. Ne, da muss man vielleicht auch mal so rechtsprechungsmäßig mal gucken, was da möglich ist, ob man nicht mal irgendwann so eine Überprüfung macht und so weiter und so fort. Aber ich finde das immer so traurig, dass man selber, wenn man nicht in der Situation ist, sowas erkennt und sieht und die in der Situation stecken dann offensichtlich nicht. Ich habe mich auch, glaube ich, so dazu entwickelt, so passiv zu fahren.
Was auch, du meinst das mit dem Fahrrad?
Ja, total. Mhm. Weil es gibt halt einfach Situationen, dass man da sieht man es halt kommen. Das ist wie die Lemminge, die man Anlauf auf den Abgrund auflaufen. Und man selber ist dann derjenige vielleicht, der noch das Glück hat und vorher es sieht. Aber ich kann das auch noch sehen. Aber ich finde immer so, es bringt halt auch nichts. Ich glaube, es hat noch nie etwas gemacht, einen Autofahrer zu beschimpfen oder auf die Mut, außer natürlich Frustabbau in dem Moment, was ja auch schon mal was sein kann.
Ich meine, was soll das auch bringen? Die meisten Leute, die sich halt im Straßenverkehr bewegen, tun das mit einem Auto. Und das ist, also ich sehe das immer so als so eine riesige Menge von Lemmingen, ne? Die bewegen sich halt irgendwo vor und irgendein Gruppengeist lenkt die meisten von denen und also dass da irgendeiner irgendwelche besonderen Anstrengungen unternimmt, um an irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer zu denken, wie zum Beispiel Fahrradfahrer, kommt da eher selten vor. Und von daher, also ich meine, du ja wahrscheinlich auch, wir bewegen uns ja auch beide sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem Auto fort. Und ich kenne auch die andere Seite, auch als Autofahrer. Und da packe ich mir auch manchmal genauso am Kopf, wie so manche Fahrradfahrer sich durch den Straßenverkehr quetschen. Also es ist mindestens genauso.
Ja. Und das, dieses beidseitige Front, ne, wenn man auf der einen, also ich verstehe natürlich die Fahrradfahrer viel, viel besser als dann jemand, der nur Auto fährt, wahrscheinlich in manchen Situationen. Aber mir ist auch schon mal, also vor längerer Zeit mal eine Fahrradfahrerin ins Auto, also man kann, ich will nicht sagen aufs Auto, sondern vors Auto oder ins Auto gefahren, sozusagen, die einfach im Dunkeln, ohne Licht, und ich konnte sie nicht sehen und bin abgebogen und komischerweise ist ja dieses Typische, dass einem Leute dann in die rechte Seite, sie ist mir in die linke Seite reingefahren, auch noch, also müsste ich ja zumindest auch eine Vorfahrt gehabt haben, ne? Und da kann ich auch nur sagen, ich habe der Frau hinterher gesagt, bitte tu mir einen Gefallen und mach als nächstes und kauf dir ein Licht. Ne? Also man steckt da ja immer in einer möglichen Situation, wo man mal auf der einen oder anderen Seite ist, und ich fahre ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich die Woche fahre, ich schätze mal so 600 bis 700 Kilometer, größtenteils natürlich Autobahn, ne? Da ist ja so, aber da sieht man das ja genauso, mit welcher Gedankenlosigkeit da manche Menschen unterwegs sind, und da bin ich froh, dass sie auf der Autobahn unterwegs sind und nicht irgendwie im Stadtverkehr.
Ja. Das wird wahrscheinlich alles besser in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, wenn sich ein Großteil der Autos autonom fortbewegt.
Ja, es wäre zu hoffen, ne? Also letztens nochmal irgendwo gelesen hier, da ist ja jetzt aber auch der erste Unfall passiert, ne? Wo man dann aber auch im Nachhinein sagen konnte, okay, ne, wo, wer, wie, was da genau die Schuld trifft, steht auf einem anderen Blatt. Aber selbst wenn da jetzt eine Person, so tragisch dieses Schicksal für diese Person ist oder die Familien totgefahren wurde, das ist immer noch, ne, im Schnitt sind die autonomen Autofahrer also die deutlich besseren Autofahrer. Und nur so muss man das und kann man das ja rechnen.
Ja, ist ja auch noch alles ziemlich jung, dieses ganze Thema. Und bis das wirklich auf breite Masse losgelassen wird,
glaubst du, das erleben wir noch viel?
Ja, auf jeden Fall. Also, echt? Ich meine, diese Teslas, das ist klar, die können ja schon so einiges. Aber auch so diverse andere deutsche Marken, die haben auch schon ähnliche Funktionen, dass die autonom fahren können, nur irgendwie dürfen die noch nicht in breiter Masse auf den Verkehr losgelassen werden, weil das noch nicht genehmigt wurde. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Also ich schätze mal so 2, 3 Jahre, dann werden auf jeden Fall schon die ersten Oberklasse-Limousinen derartige Funktionen haben.
Ich habe ja von Autos immer zugegebenermaßen noch keine Ahnung, deswegen tue ich mich da schwer eine Meinung zusammen. Ich freue mich ja erstmal so auf Elektroautos. Also ich bin ja auch der, ich wäre der prädestinierte Fahrer dafür, mit irgendwie 140 Kilometer am Tag hin und zurück über Nacht dann einfach wieder reinfahren, 8 Stunden laden und gut ist. Es würde mir schon mal reichen, wenn ich das noch flächendeckend erleben würde. Und dass die Tiefgarage dafür ausgerichtet ist. Okay, wenn nicht, dann weiß ich zumindest, wen ich da dann beschimpfen kann dafür, dass er gesagt hat.
Ja.
Ist aber gut, wenigstens schon mal so ein Plan B in der Hinterhand zu haben, wenn es nicht klappt. Ne? Wenigstens Frust abbauen. Wenigstens einmal, dann fahre ich auch hier zu euch und hau mal auch richtig auf die Motorhaube. Du hättest ja gesagt, genau. Das funktioniert.
Bis dahin schlagen die Autos dann noch zurück.
Ja, das wäre ja zumindest so mit dem aus dem Scheibenwischer. Ich bin auch schon mal von einem Scheibenwischer Wasser irgendwie nass gespritzt worden. Der Typ muss diese Düse wirklich so irgendwie verdreht haben oder so etwas.
Ja.
Keine Ahnung.
Auch schon erlebt.
Aber dann denke ich mir immer, ich kann ja eigentlich meistens, also wenn so Fahrer wirklich wütend sind, ich hatte heute beim Mittagessen noch so ein Gespräch mitbekommen, wie jemand da erzählt hat, wie er da bedroht wurde. Und so. Ich kann mich da immer eigentlich primär, solange es jetzt nicht um Leib und Leben gefährlich wird, mich kaputt lachen, was das für arme Würste dann sind. Also ich habe da schon fast Mitleid.
Ja, das ist
weil man nichts im Leben
da hat. Da wird halt nicht, in diesen Situationen wird halt nicht viel nachgedacht, ne? Was will man da erwarten?
Also. Ja, genau. Aber die Menschen müssen auch sonst im Leben sehr, sehr frustriert sein davon.
Ja, wobei, also manche, sobald die sich ins Auto setzen, vielleicht auch deswegen dieser Begriff Transformation, verändern die sich. Also das sind vielleicht die liebsten Leute, die du so kennst, aber sobald die im Fahrzeug sitzen und dieses Machtgefühl, was ja das Auto auch mitbringt, spüren, dann benehmen die sich einfach asozial.
Ja, vielleicht
Verkehrsteilnehmern gegenüber.
Ja, aber vielleicht auch, weil sie sonst Macht ist immer so ein komisches Wort für dich, aber es trifft es einfach. Ich wüsste kein besseres. Aber weil sie sonst auch keine Form von Macht haben. Ne?
Ja,
also da kann ich mein Gerät steuern und da kann mir keiner das auch wegnehmen und wenn die Frau mich zu Hause immer nur maßregelt für alles, dann ist es falsch und da kann ich dann, und der Chef ist blöd und alle Kollegen sind scheiße und meine Kinder gehen mir auf den Sack und aber dann kann ich Auto fahren, da stimme ich, wo es lang geht. Ne? Und da kommt dann dieser blöde Radfahrer, da kommt dieser Timmer von links, den schnappe ich mir, die dumme Sau.
Ja. Ja, und vor allen Dingen das, was da noch hinzukommt, was die Autos ja auch mitbekommen, also der Verkehr, der Pkw-Verkehr, der nimmt ja immer mehr zu und jetzt auf einmal, zumindest innerstädtisch, taucht da noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf, nämlich mehr und mehr Fahrradfahrer.
Mhm.
Und die Autos fühlen sich dadurch mehr und mehr auch bedrängt.
Mhm.
Und das erzeugt zusätzliche Aggressionen. Ne? Ich habe mir das mal irgendwann von irgendeinem Verkehrspsychologen irgendeinen Artikel gelesen, der hatte das so beschrieben.
Ja. Und der Sprit wird auch immer teurer, da stecken die sich in die Tasche.
Ja.
Die da oben.
Genau, naja. Da ist ein unendliches Thema.
Ach ja, aber ich kann da weitgehend nur drüber, also vielleicht habe ich da schon zu viel Energie reingesetzt und verschwendet, als dass ich mich noch aufregen kann, was aber auch falsch ist, man soll sich auch eigentlich aufregen, man soll sich nicht alles gefallen lassen.
Also wenn mir jetzt irgendwas akut passiert, dann rege ich mich auf jeden Fall auf, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der tagtäglich irgendwelche Falschparker fotografiert und auf Twitter veröffentlicht.
Ja.
Das gibt es ja durchaus, also das läuft mir ja auch ab und zu immer durch die Timeline und da packe ich mir doch ein bisschen an den Kopf, was ich da so manche zur Aufgabe gemacht habe.
Ich hatte mal einen Kumpel, der hat sich immer, was heißt immer, aber der hat das regelmäßig gemacht, dass wenn der sich über einen Autofahrer aufgeregt hat, hat der versucht, ihm hinterher zu sprinten und vor allen Dingen so innenstädtisch. Und er war auch echt fit. Und dann hat er an der nächsten Ampel so den zivilsten und harmlosesten Protest, glaube ich, gemacht, den man machen konnte. Weil das Einfachste, was du zu machen kannst, um Autofahrer offensichtlich zu ärgern, ist, ihn aus seinem Auto rauszuholen. Und das ohne Gewaltanwendung und ohne irgendwie schreien und was zu zerstören ist, die rechte hintere Tür einfach aufmachen.
Ah, ja, habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ein bisschen quatschig. Finde ich als Idee, also so, ne, man tut keinem weh. Und ich habe kurz überlegt, ne, man sollte schon darauf achten, dass irgendwie kein Kind hinten sitzt vielleicht.
Ja, oder ein Hund. Ist schon eine gute Idee, ja.
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, Hund, der so rausspringt, wenn direkt von einem Radfahrer überfahren wird.
Ja, tolle Kombination. Ja,
so ein Bernardiner. Ah, herrlich. Naja, gut, dann weiß ich jetzt, wo deine Transformation, wo es hingeht mit dir. Das ist ja auch gut zu wissen, ne? wenn wir doch mal irgendwo mal ein Ründchen zusammendrehen können, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ne? Also, dass da Gewalt durchaus als probates Mittel betrachtet wird. Gut, in Ordnung. Ne? Dann ja. Wissen wir das, wie das mit der Transformation bei dir läuft. Ne? Ich hatte ja schon die wildesten Spekulationen.
Dass ich mich heute oder ähnliches.
Ja, Schlangen machen das ja auch. Ne? Warum dann nicht auch der Thema? Oder, keine Ahnung, sexuelle Transformation, wohin auch immer.
Genau, ja. Das hier thematisieren.
Ja. Ja, warum denn nicht? Irgendwo muss man da ja rangehen. Aber dann kommen wir vielleicht mal zu so ein bisschen Technikkram. Der jetzt aber leider schon ein bisschen weit zurückliegt, deswegen vielleicht nicht in aller Ausführlichkeit. Garmin hat neue, ich hatte das, glaube ich, ich hatte es ganz kurz vorher irgendwo gelesen, weiß nicht gar nicht mehr wo, und hat es dir dann schon gesagt, und du hattest ja vor kurzem erst den Garmin 1030 gekauft und dann sagte ich dir, neuer Garmin.
Ja, so, genau.
Blöd, was für einer. Dann hatte ich, glaube ich, noch geschrieben, irgendwie Garmin 2000 oder 1050 oder irgendwie sowas. Hatte ich jetzt nicht gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich versuchte witzig zu sein, das klingt ja auch mir nur selten. Und es war dann der 520 Plus.
Ja.
Genau. Der unter anderem vorgestellt wurde.
Ja. Jetzt wäre ich hier gerade abgelenkt, sorry.
Ich kann noch weiter. 520 Plus, den ich unter den Oberbegriff oder die Überschrift, die ich dazu mir erdacht habe, war alter Wein in neuen Schläuchen.
Ja, genau. Also eigentlich ist es ähnlich wie der 820, den gibt es ja schon länger, nur ohne Touchscreen und ja, Tastenbedienung. Auch Navigation, Karte mit drauf und ja.
Selbst das Gehäuse ist, glaube ich, gleich groß.
Es sieht ziemlich ähnlich aus, ja. Auf
jeden Fall. Also ich glaube, dass der 820, also dass der 520 Plus ist, der 820er, den es damals hätte geben sollen.
Ja.
Weil zum damaligen Zeitpunkt wäre es das Gerät gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, okay, kann man so machen, super, ist in Ordnung. Touchscreen hat sich beim, ich glaube, der 1000er war ja vor dem 820er. Touchscreen wollen die allermeist nicht oder hat sich als beim 820er auch schon noch problematisch dargestellt. Wir können kein Downgrade machen. Wir können nicht sagen, wir bringen jetzt den 830er raus als Evolution des 820er und machen den Touchscreen dann weg. Da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Dann graden wir doch einfach den 520er ab und er kriegt eine Karte dazu und wir machen alles rein, nur den Touchscreen weg und dann haben wir ein neues Produkt. Aber eigentlich ist es auch nichts Neues.
Nee, also.
Also das war so mein Gedanke. Weiß nicht, ob ich da.
Ja, ich hätte den noch mal gerne in der Hand. Also der 820, den hatte ich mal für längere Zeit besessen. Und was mich da extrem gestört hat, war der langsame Prozessor. Also das Gerät war eigentlich nur mit viel Geduld wirklich bedienbar. vielleicht haben sie das mittlerweile auch mit Software-Updates ein bisschen korrigieren können. Wenn das bei den 520 ähnlich ist, dann sehe ich schwarz.
520 plus, bitte.
520 plus, ja.
Ja, ja, also da hoffe ich doch, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, welche Prozessoren da drin sind in den 520, aber das kann ich mir nicht vorstellen, also dass der, also wenn die das dann, wenn das auch noch gleich ist, wenn wirklich nur noch der 500, also das Touchscreen gegen Buttonbedienung sich da geändert hat, dann wird es wirklich ein bisschen grotesk, also ich bin gespannt, also ich eigentlich könnte ich mir vorstellen, ne, das ist das, also wenn man sich vorher, wenn man das 820 gemocht hat, ne, dann oder den 820 gemocht hat und ja jetzt auf nur das, wie soll man sagen, also nur diese Bedienung nicht gemocht hat, dann scheint mir das ein ganz guter Deal zu sein. Ne? Also das ist mit Sicherheit ein Gerät, wo viele mit dran Spaß haben. Andererseits ist es halt auch nichts Neues, ne, und
ja. Ja, Garmin versucht den so ein bisschen zu positionieren gegen den Wahoo Element Bolt. Mhm. Also dafür ist das auf jeden Fall, soll das ein Contender sein.
Ja, aber das
natürlich gelingt. Der kann so ein paar Sachen, die der Bolt nicht kann, zum Beispiel Routen neu berechnen, wenn man irgendeine Route verlassen hat. aber ich habe da auch wieder so ein paar Erfahrungen gemacht mit dem 1030, der natürlich auch diese Funktion hat und es ist doch sehr ernüchternd, was dann da zutage kommt. Also, das ist, also diese, klar, die Geräte berechnen die Route da neu, wenn man die verlässt. Aber da steckt scheinbar null Intelligenz hinter. Also da wird einfach zu den letzten Wegpunkt auf der Route, auf der man eigentlich sein sollte, da wird zurück navigiert, ohne Sinn und Verstand. Also, obwohl es teilweise viel günstiger wäre, irgendwie eine leicht andere Route zu wählen, berechnet er einfach stupide wieder genau zu diesem Punkt zurück, wo ich die eigentliche Route verlassen habe. Also das ist ziemlich sinnfrei.
Es ist sinnfrei. Ich habe letztes Mal einen Rennradfahrer talentfrei genannt.
Okay, das ist auf jeden Fall so eine Funktion, die der 520 Plus hat hingegen im Vergleich zum Element Bolt und
Ja, also ich bin gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wäre der 820er nie auf dem Markt gewesen, dann wäre der 520er als 820er ein riesen Gerät im Sinne von, glaube ich, vor 2-3 Jahren, das wäre es vielleicht das perfekte Gerät oder eins perfektes Gerät gewesen. Nach der ganzen Zeit, was da nie ins Land gestrichen ist seit dem 820er, behaupte ich einfach mal, so richtig an Innovationen ist da nicht viel reingepackt. Das ist, glaube ich, so aus der Schublade die einzelnen Komponenten da reingeschmissen. Zack, wir haben jetzt ein neues Gerät. Und wie viel Freunde, also ich verstehe auch, was ich nicht verstehe und was ich bis dato auch mehrfach drüber nachgedacht habe, ich verstehe auch diese Produktpolitik im Sinne von Namensgebung jetzt überhaupt nicht mehr. Also es ist ja noch dazugekommen, das sollte man vielleicht auch erwähnen, dann der 130. Also sozusagen ein Gerät noch unter dem 500er, unter dem, der wahrscheinlich jetzt auch den 25er und den 20er, die ja eigentlich, wie ich fand, gar nicht so schlecht, also hübsche kleine Geräte, was aus denen wird, aus dieser Reihe, auch unsicher. Mhm. Dann gibt's noch, also den 100, wir haben jetzt aktuell den 130, den 520, den 520 Plus, den 820 und den 1030. Mal von den ganzen Exploro-Geräten nochmal ganz abgesehen. Also so von den Namensgebungen einfach, hätte man den 520 gelassen und hätte noch den 120 oder den 130, dann den 530, also ein größeres und ein kleineres Gerät ohne Karte, dann 800 und 1000 ein größeres Gerät mit Karte und ein kleineres Gerät mit Karte. Das hätte ich eigentlich so ein durchdachtes, logisches Produktportfolio gefunden.
Ja.
Und da...
Ja, die werfen einfach so viele Geräte auf den Markt, wie sie Lust haben und die Leute sollen sich da irgendwie bedienen. Aber ich habe da so meine Zweifel, ob die potenziellen Kunden überhaupt in der Lage sind, die Geräte auseinanderzuhalten. Also der
eine was ist wofür, genau. Ja.
Das ist einfach, weiß nicht, ich finde das viel zu breit gefächert. Und
die Funktionen
überschneiden sich.
Also mit 100, 500, 800.000 hätte ich ja noch verstanden. Ne? Vier Geräte, klein, groß, mit Karte, ohne Karte. Das wäre für mich noch irgendwie so eine einfache Matrix gewesen an Geräten. Aber 500, also diese 520 Plus, die sticht für mich da so völlig... Also die macht es auch mit dem Auftauchen jetzt so schwierig, das andere irgendwie noch so zu argumentieren. Also ich bin gespannt. Also ich freue mich jetzt schon, was 2019 irgendwie in der Pipeline ist und da kommen wird, weil das nächste Upgrade. Also ist der 520 Plus ein Upgrade vom 830? Nee, das kann es ja nicht sein. Wäre dann ein Downgrade. Also was kommt denn dann in den
830?
Nächsten? 820.
Ah, okay.
Ja, Entschuldigung. Aber was kommt denn, also nach dem 820 wäre die logische Entwicklung der 830 und was kann der 830 dann mehr als der 1000? Also es ist kompliziert.
Ja.
Sag ich einfach mal. Also ich bin gespannt. Ne? Also mittlerweile, da werden wir vielleicht dann im Laufe der Sendung noch zukommen, gibt es ja auch Alternativen und da haben wir jetzt beide ja auch unser Glück gefunden, derzeit zumindest, mehr oder weniger groß. Aber ja, also Garmin, was machen sie da? Frag ich mal einfach so. Und das ist ja bei den Uhren auch nicht anders, oder für diesen ganzen, was man als Wearables sozusagen bezeichnet.
Da, Smartwatches.
Ja, genau, also diese Smartwatches, Wearable oder Trainingsuhren, ne? Also diese Übergänge sind da auch fließend und da blicke ich auch nicht mehr durch. Ich hätte da durchaus Interesse gehabt, so im letzten Jahr mir so etwas anzuschaffen. Ne? Hatte auch mal von Suunto eine für eine kurze Zeit getragen und hatte von Garmin vor Ewigkeiten mal einen und da also durchaus Interesse, ne? Hatte auch schon mal drüber nachgedacht. Auch meine Frau sogar an einer, ne? Aber also dieses Durcheinander, aber da ist ja vielleicht auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Tja, ich glaube eher nicht.
Doch, doch. Also, dann habe ich den Link noch nicht auf unser Board eingefügt. Das kann sein, dass ich das vergessen habe.
Den Link zum Licht?
Den Link zum Licht, genau. Warte mal, ist der nicht drin? Ist der nicht drin? Ist der nicht drin? Ist der richtig? Nein, ich habe die Karte vergessen hinzuzufügen. Okay, mache ich gleich noch.
Oder meinst du mit Licht das neue Rücklicht von Garmin?
Nein, aber es ist eine sehr schöne Überleitung, die ich deswegen auf jeden Fall hier unterstreichen möchte. Ja, ein neues Rücklicht gibt es auch.
Ja, das ist so ein Radarrücklicht, sowas gibt es ja schon und das ist jetzt quasi so ein überarbeitetes Modell. Fand ich auch im ersten Moment sehr interessant, vor allen Dingen, weil die Optik gefällt mir jetzt besser und das sieht irgendwie, macht irgendwie einen schlanken Fuß insgesamt.
Also ich erinnere mich nur daran, dass der Markus den eine Zeit lang im Betrieb hatte, also das Vorgängermodell, und das durchaus jetzt nicht fehlerfrei unterwegs war. Ne? Also man muss dazu sagen, ist natürlich jetzt eine ganze Zeit, also wir hatten das relativ am Anfang und seitdem ist eine gewisse Zeit ins Land verstrichen. Und es kann also durchaus sein, dass sich das an dieser Stelle auch durch Software-Updates natürlich viel gemacht wird. Aber ich habe damals, man möge jetzt die Sendung nochmal aufrufen, wo wir das besprochen haben. Ich habe damals sehr gut verstanden, dass der Markus gesagt hat, dass das für ihn ein Anwendungsfall ist. Weil stundenlang irgendwie durch die norwegische Pampa und nichts mitkriegen und dann kommt nach 5 Stunden auf einmal das erste Auto und man erschreckt sich und so weiter. Deswegen habe ich seinen Anwendungsfall da durchaus nachvollziehen können. Ich, der sowieso andauernd damit rechnet, dass ein Auto kommt.
Vor allen Dingen, wenn der Trend zu Fahrzeugen geht, die vom Motorengeräusch immer leiser werden.
Ah, stimmt, ja, vollkommen.
Das könnte das natürlich interessanter machen, dieses Rücklicht.
Total, aber es hat sich immer wieder entkoppelt und dann wieder gekoppelt und entkoppelt. Ne, also wenn, ich betrachte das ja durchaus wohlwollend, dass es da, dass sich da Garmin mal aus dem Fenster gelehnt hat und was Neues rausgebracht hat. Ne? Also auch mit der, das war ja auch die Lampe damals, die da in dem Zusammenhang mit dem Tacho gekoppelt wurde, also wo Tageslichthelligkeit dann durch den Tacho aufgenommen wurde und dadurch die Lampe heller und dunkler wurde und so weiter und so fort. Grundsätzlich finde ich die Idee ganz gut. Preislich war das damals sehr, sehr anspruchsvoll, weiß ich noch. Also ich weiß gar nicht, der neue wird wahrscheinlich auch an die 100 Euro kosten.
Ich glaube, mit 100 Euro kommst du nicht hin.
Varia RTL 510. Ich habe jetzt hier den Preis gar nicht aufrufen können oder gesehen. Es wird kein Schnäppchen sein, aber ne, ich sag mal, wenn man, ich weiß auch, damals gab es noch Diskussionen bei uns in den Kommentaren. Wenn es das ist, was man, was einem hilft und Sicherheit und ein gutes Gefühl gibt, dann ist es auf jeden Fall sein Geld wert, wie viel es auch immer ist. Aber ich glaube, das primäre Merkmal, was ich gesehen habe, ist, es ist jetzt aufrecht, also wie so ein Nock Blinder zum Beispiel, und nicht mehr so waagerecht, was ich eigentlich auch für die bessere Lösung halte.
Ja, genau. Ich finde leider die Batterielaufzeit, die finde ich ein bisschen enttäuschend. Also die geben hier 15 Stunden an, aber allerdings nur im Blinkmodus. Und Blinkmodus harmoniert nicht gerade mit unserer Straßenverkehrsordnung.
Oh ja,
da stimmt. Da muss nämlich alles dauerhaft leuchten. Und wenn man das Gerät jetzt dauerhaft leuchtend betreibt, dann hält der Akku nur noch 6 Stunden.
Und ist da die Koppelung dann ausgeschalten? Weißt du das?
Nee, die Kopplung ist vorhanden. Okay. Also dieses Koppeln über Bluetooth, das oder AntPlus, das verbraucht ja kaum Strom. Also das wird nicht das Problem sein. Also, aber dieses dauerhaft leuchtende Licht reduziert dann den Akkuverbrauch auf 6 Stunden und ja, es könnte ruhig mehr sein.
Ja, also für dich, für eine Nacht reicht es einfach nicht. Also ja. Das mal so als den Anforderungsfall mal zu beschreiben. Und ja, hätte halt, ich verstehe auch nicht, warum man solche Lampen dann nicht einfach in 2 Größen anbietet. Ne? Der eine, der etwas, weil das wäre ja nun wirklich designtechnisch kein Problem. Einfach eine Lampe irgendwie 5 Zentimeter länger, einfach nur unten den Korpus zum Beispiel bei dieser Lampe macht und das ausschließlich mit Batterie füllt. Ne? Also ja. Und dem Kunden dann, klar, eben bemängeln wir natürlich, dass es zu viele verschiedene Produkte gibt und dann sagen wir jetzt, mach doch einfach 2. Aber das wäre zumindest ein bisschen dicker, ein bisschen länger. Wäre das eine Möglichkeit, demjenigen, der wirklich zumindest durch eine Nacht kommt mit 8 Stunden, 10 Stunden vielleicht, dass man ihm die Option gibt?
Ja gut, man hat hier wahrscheinlich nicht an den speziellen deutschen Markt gedacht. Ne? Also man dachte sich, ja wieso, der Akku, der hält doch 15 Stunden im Blinkmodus, was natürlich in Deutschland nichts bringt.
Ja, ist vielleicht auch, ich weiß auch nicht, ob das nicht mal irgendwann überholt werden sollte. Also dass das...
Ja.
Also, naja, aber Also Garmin insgesamt, das, wie soll man sagen, alles neu macht der Mai. Ob das alles so in dem in wirklich das Beste ist, warten wir mal ab. Also ich bin gespannt. Vor allen Dingen, was die Zukunft bringt und wie sich die die nächsten Geräte dann benennen und wie es klingen wird und so weiter und so fort. Machen wir mal weiter. Gehen wir mal einfach von dem einen Anbieter von solchen Gerätschaften zum nächsten über, den wir auch schon besprochen haben und wie es jetzt der Zufall so will. Ich glaube, das ist das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte überhaupt, dass wir beide den gleichen Tacho, also nicht, ne, also ne, dasselbe Modell benutzen.
Ja.
Und zwar, wir sind beide, ich seit sehr, sehr kurzer Zeit erst und du seit längerem, mit dem Wahoo Element Bolt unterwegs.
Genau.
Du hast ihn
hier. Ein tolles Gerät.
Bitte?
Ein tolles Gerät.
Ja, ich bin auch ganz hin und weg, muss ich gestehen. Ich bin ja für so technische Sachen auch leicht zu begeistern, aber und habe auch erst eine längere Tour gemacht. Das muss ich ja vielleicht auch mal so, um zum Einordnen so sagen. Und als Rheinländer natürlich immer sehr schnell zu begeistern. Aber ich hatte das Glück, also man konnte bei uns, also es gab von Wahoo so ein Programm und dann konnte man für einen, ich sag mal, geringeren Betrag als die aufgerufenen, normalerweise 250 Euro einfach Wahoo kaufen, als Mitarbeiter in der Bike-Industrie, nachdem man ein bestimmtes Programm durchlaufen hat. Und das habe ich gemacht, weil ich dachte mir, okay, dafür brauchst du jetzt nicht, also da kann man nichts sagen und dachte mir, jetzt oder nie. Und bekam dann irgendwie eine Woche später, dass ich noch bei einem Preisgewinnspiel bei Wahoo nochmal ein Element Bolt gewonnen habe. Ich bin doch manchmal echt vom Glück geküsst, glaube ich. Und ja, habe dann meinen für den gleichen niedrigen Preis einem anderen Kollegen verkauft und mir den Gewinn ans Rad geschraubt. Und bin jetzt unterwegs. Und ich hatte von dir, also als ich überlegt habe, hatte ich natürlich auch immer deine, ja, deine ersten positiven Eindrücke so im Hinterkopf und dachte mir, na okay, dann kannst du ja nicht komplett falsch liegen und gewonnen ist jetzt eh ganz gut. Und muss aber sagen, also die letzte Tour am Samstag bin ich mal wieder, konnte ich, hatte ich durch von meiner lieben Frau die Möglichkeit bekommen, auch wieder eine längere Strecke zu fahren, also Mitte 130. Und es hat wirklich fantastisch funktioniert. Also ich bin auch echt angetan.
Ja. Ja, das Gerät, das kam ja ein Jahr nach dem Wahoo Element auf den Markt. Mhm. Und,
den du auch damals gefahren bist, ne?
Ja, genau. Und also den kann man jetzt schon als kleines Update betrachten, das normalen Element.
Okay.
Also da sind so ein paar Sachen, die mich früher an den Element gestört haben, sind hier auf jeden Fall besser. Also zum Beispiel die, also das Gerät hat ja kein Touchscreen, das ist ja alles per Tastenbedienung.
War das beim Element, beim normalen, ich rede jetzt mal vom normalen und vom Bolt, war das beim normalen nicht so, das war mit Touchscreen?
Nee, war kein Touchscreen. Okay. Das war auch dieselbe Bedienung. Allerdings waren die Tasten bei den normalen Element erheblich schwergängiger. Also jetzt hast du ja vorne direkt unterhalb von Display so drei Tasten und die saßen bei den normalen Element an der Unterseite, also da wo jetzt beim Bolt der Micro-USB-Anschluss ist und die waren total schwergängig. Und das ist ja jetzt wirklich total easy. Noch dazu sammeln die jetzt so ein bisschen Regenwasser. Also wenn es regnet, dann sammelt sich da das Regenwasser in diesen kleinen Tasten und du hast quasi da immer so eine Möglichkeit, ein bisschen Regenwasser zu sammeln.
Könnte man sich doch bestimmt schön irgendwie mit einem 3D-Drucker irgendwie so eine Art Blende drucken. Mit einem Tastenfunktion runter.
Ja, genau. Hm? Nee, aber das ist schon ganz gut. Und ja, auch die Position des Micro-USB-Anschlusses, der ist ja jetzt wirklich direkt vorne. Das ist auch ziemlich gut, wenn man das Gerät unterwegs mal laden will mit einem externen Akku. Vorher war der USB-Anschluss bei dem normalen Element unten in der Nähe des Drehanschlusses. Also wo das Gerät mit der Halterung verbunden wird. Und das war echt immer ziemlich fuckelig, da diese kleine Gummilippe, die auf der USB-Buchse sitzt, abzufuckeln und dann noch dieses USB-Kabel reinzustecken. Und das ging natürlich nur, wenn der Element schon in der Halterung saß. Weil wenn man versuchte, das Kabel vorher dran zu machen, dann konnte man den nicht in der Halterung befestigen, weil das Kabel da halt drin war. Also total die Fuckelei. Das ist jetzt auf jeden Fall wesentlich besser. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Gerät lauter ist. Also ich lasse mich da ja gerne auch mit so ein paar Piepsgeräuschen an irgendwelche Abbiegehinweise erinnern oder SMS und so weiter. Und der ist jetzt richtig laut.
Da habe ich jetzt natürlich keinen Vergleich, aber ich habe auch natürlich direkt bei der ersten Tour volles Programm, ne, wie es sich gehört. Und auch, ich fand das mit den Abbiegehinweisen und darauf schon mal einzugehen, auch wirklich völlig ausreichend. Auch die, da war ja richtig Kirmesstimmung, wenn man von der Route abgekommen ist. Rote Lämpchen und Blinken und tatütata. Ich dachte zuerst, die Feuerwehr kommt irgendwo, aber war doch nur der Tacho, der sich gemeldet hat. Ja, auch in der Hinsicht echt. Also ich habe einen Kritikpunkt, weiß ich aber nicht, woran es liegt. Und das habe ich mir auch bewusst aufgewahrt, um dich hier zu fragen. Ich bin losgefahren mit einem normalen hier iPhone-Akku 65%. Und nach 2,5 Stunden war der Akku leer vom Telefon.
Ja, das hatte ich auch schon mehrmals. Weil die, weil diese Element-App, die auf deinem iPhone läuft, die synchronisiert sich ja ständig mit dem Element Bolt. Und das ist mir auch schon mal passiert, dass dann der Akku vom iPhone total schnell leer war. Da habe ich dann die App auf dem Handy abgeschossen, also beendet und dann.
Dann kriegst du aber keine Benachrichtigung mehr oder sowas, ne?
Ja, genau. Also sowas kommt da nicht mehr rein und ja, ich weiß nicht, ob es so weitere Nachteile gibt, aber ich denke mal nicht.
Okay, das war jetzt auch mein Gedanke, dass das wahrscheinlich die Begründung ist, dass da irgendwas heiß läuft. Wenn da irgendwie Hörer noch mehr Wissen zu haben, auch gerne mal Bescheid geben. Ich 2,5 Stunden jetzt 60% finde ich, ne, also wenn man eine lange Tour, es war einfach blöd, weil ich war dann mitten in der Pampa und hatte noch irgendwie noch mal gut 2,5 Stunden oder 2 Stunden zu fahren. Finde ich immer unschön mittlerweile die Situation. Andererseits, wir sind früher auch ohne Telefon gefahren, also das ging ja auch.
Ja. Vor allen Dingen der Akku von dem Bolt, der hält ja echt lange. Also mit Navigation 15 Stunden sind kein Problem.
Ja, ja, natürlich. Ne? Mir ging es nur, das geht uns beiden ja wahrscheinlich so jungen Vätern so, man ist halt immer, also ich bin zumindest immer so eine Grundanspannung, wenn ich nicht weiß, so, also, dass ich nicht zu erreichen bin. Es könnte ja immer mal irgendwas passieren oder sein und dass man erreicht werden muss, darum ging es mir nur. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann das finde ich einfach unschön. Aber jetzt weiß ich das und mal gucken. Also ich werde das jetzt noch 2-3 Mal beobachten, einfach mal mit 100% losfahren und gucken, wie es nach 3 Stunden dann aussieht. Außerdem, ich höre halt auch gerne Podcast während des Fahrens und das war dann auch nicht mehr möglich. Ja. Das war der Punkt 1 und den Punkt 2, der Seitenwechsel. Also das, ich hatte jetzt definiert, einmal so eine Seite mit so Daten, Geschwindigkeit und so weiter, dann zweite Seite mit der Höhe primär und die dritte Seite war dann die Navigation. Gibt es auch, also was ich sehr, sehr positiv fand, auch für die, die sich jetzt für das Produkt interessieren und vielleicht mal überlegen, ob sie sich einen zulegen sollten, könnten oder wollen, dass du auch auf der Seite mit den Daten, da war ich gar nicht drauf vorbereitet, auch da werden die Abbiegehinweise ja dann so angezeigt, wenn sie kurz bevorstehen.
Ja.
Das heißt, diese Kartenansicht habe ich eigentlich viel weniger benutzt, als ich sie, als ich vorher dachte. Weil die Abbiegehinweise in dem Moment, wo sie nötig waren, waren mir eigentlich immer fast immer ausreichend.
Mhm.
Gibt es auch eine Möglichkeit?
Ja. Ja? Nee, erzähl weiter.
Gibt es auch eine Möglichkeit, dass der zwischen den Seiten automatisch wechselt?
Nee. Ach. Nicht, dass ich wüsste.
Das, also auch da nochmal der Aufruf an die Hörer, ne, wenn jemand diese Funktion irgendwo im Menü gefunden hat, die ich nicht weiß, weil das erscheint mir ja doch noch irgendwie als eine sinnvolle Sache.
Warum? Weil du gerne die Karte und ein paar Daten angezeigt hättest gleichzeitig? Oder? Weil das geht ja, du kannst ja in der Kartenansicht bis zu 4 Felder zusätzlich anzeigen, Geschwindigkeit, Uhrzeit etc.
Okay.
Dann reduziert sich natürlich die Größe des
Ja, Karten. Ich hätte gern schon die Karte so groß wie möglich. Dementsprechend, also ich hätte das gerne, ne, das, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so ein Riesenproblem ist. Ne, klar, vielleicht ist das auch wieder eine Geschichte, die den am Akku saugt, ne, dass die Karte immer wieder neu, ne, dass das Feld irgendwie neu sich dargestellt werden muss oder sonst was, keine Ahnung. Dafür bin ich ja kein Techniker. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt oder dachte, also damit bin ich dann auch klargekommen irgendwann, ne? Weil dann, als ich gemerkt habe, dass die Navigation auch auf den Datenfeldern mit ne, Uhrzeit, also Geschwindigkeit und so weiter so gut funktioniert. Und das zweite, da habe ich auch den Support schon mal angeschrieben und oder nee, ist das ja das dritte. Das dritte, auch den Support angeschrieben und das ist auch schon wohl auf der Liste, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und vielleicht bin ich auch der Einzige, der die Funktion nutzt oder daran interessiert ist. Ich habe es super gerne, dass ich, wenn ich nach einer Karte oder nach einer Navigation fahre, und ich habe ja auch schon oft genug nur die Navigation angemacht, um diese Funktion zu haben, zu wissen, wann ich zu Hause ankomme.
Ja, das ist so eine Sache, die wird bei Garmin angezeigt, aber bei Wahoo nicht.
Bei Garmin, bei Sigma, selbst bei meinem kleinen Brighton wurde das an, war das möglich. Und das ist ja auch nicht schwer. Ne? Das ist ja ein Datenfeld, was einfach nur Restkilometerzeit mit Durchschnittsgeschwindigkeit in einer Relation stellt. Und dann ist die dann ist die Sache geritzt, ne? Also, dass das nicht geht, hat mich jetzt auch, also fand ich komisch. Ich habe lange gesucht, dass ich, und da ist nicht gefunden.
Ja, das ist so eine typische Frage, die du wahrscheinlich auch des Öfteren von deiner Liebsten gestellt bekommst. Wann bist du wieder da? Und die zu beantworten, dafür wäre das ganz gut.
Ja, genau. Und das wäre ja auch einfach, das sage ich auch von mir selber dann, ne? Wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt eine Tour von 150 Kilometern, dann kann ich meistens vorher, also ich konnte es, also jetzt meistens ganz gut abschätzen, wann ich zu Hause sein werde. Aber es kann ja immer mal ein Platter sein oder es kann irgendwie sonst was sein. Und dann bin ich jemand, der sagt dann so zur Hälfte der Strecke ungefähr so, alles klar, ich habe jetzt die Hälfte, planmäßige Ankunft dann und dann. Ne? Das, und das finde ich einfach so eine sehr komfortable Lösung, die nicht sehr schwer zu erreichen ist, meiner Meinung nach. Ne? Und das fand ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten, ich denke mir, wenn das so die einzigen Kritikpunkte sind, die Navigation fand ich herausragend gut. Was du eben mit, das möchte ich nochmal aufgreifen, mit dem Navigieren zurück zu einem Punkt irgendwie, wenn man die Route verlassen hat.
Ja.
Ich hatte jetzt eine Situation, wo ich die Route verlassen habe, ne? Also rotes Blinken, dicke ja. Musik.
Da machst du dann richtig Terz.
Genau. Und dann dachte ich, und in dem Moment dachte ich so, ach du Scheiße, hoffentlich kann ich das irgendwie abstellen, weil wenn das jetzt die ganze Zeit so geht.
Nee, dreimal.
Genau, ja, das wusste ich ja nicht am Anfang, ne? Weil ich hatte überlegt, ob ich über einen anderen Weg zurückfahre, weil es schon relativ spät war, den ich kannte, wo ich mir also keine Sorgen machen musste, dass ich mich jetzt verfahre, aber diese Musik da hätte mich genervt. Also es sind nur ein paar Warntöne, Musik ist jetzt übertrieben. Aber es hat nur dreimal laut gepiept, dann hat er mich schon so weit, dass ich wieder umgedreht bin. Und das zweite, dann bin ich einmal links die Straße, rechts der Radweg, und der Radweg führte dann so, wie man das ja auch manchmal kennt, so ein bisschen unten an dem Fluss entlang und oben die Straße war, wurde so ein bisschen höher geführt. Und da bin ich aber auch einfach, ich hatte ja den richtigen Weg so im Auge ein bisschen, ne? Wenn man so ein bisschen rauszoomt aus der Karte, dann weiß man ja ungefähr, okay, dieser Radweg führt jetzt hier an der Straße entlang, der geht jetzt hier noch 3-4 Kilometer, aber da hinten treffen beide wieder aufeinander. Deswegen habe ich mich sozusagen an der Karte orientiert und das ging meiner Meinung nach auch erstaunlich gut. Also hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass das auch geht.
Ja.
Oder auch mal aus der Karte komplett rauszoomen und sich so ein bisschen nach Himmelsrichtung. Weil dieses Zoomen aus der Karte heraus, das geht ja auch problemlos durch diese Tasten. Ne, sich einfach mal orientieren. Okay, hier bin ich, hier ist das Ziel, in die Himmelsrichtung müsste ich. Und gucken, fährt er jetzt noch viele Umwege oder fährt er doch relativ straight nach Hause?
Ja, okay, die Karte ist jetzt nicht so detailliert oder auch in den größeren Zoom-Stufen, dass man da großartig was erkennen kann. Ne? Mhm. Also die nächsten Orte, die werden dann ganz schnell mal ausgeblendet und die Straßen ja. auch.
Ja, also wenn da du muss jetzt man irgendwie, also da gibt's nur das ganz Kleine oder das ganz Große, finde ich. Ne? Also entweder Himmelsrichtung ja. oder direkte Umgebung. Ja. Das Zwischending fehlt mir. Aber für mich ist es genau das Richtige und das Gerät, was ich im Moment wirklich also sehr, sehr, sehr zufrieden. Nach der ersten Tour ist es auch vielleicht ein bisschen übertrieben, das zu sagen, aber wo ich mir vorstellen kann.
Ich denke, du wirst bei deiner Meinung bleiben.
Ja, das umso besser.
Das ist halt in allen Bereichen auf das Wesentliche reduziert. Ne? Jetzt angefangen bei der Karte, auch wenn man jetzt mal so ein Update für so eine Deutschlandkarte zum Beispiel runterlädt, das hat irgendwie so, die gesamte Deutschlandkarte hat 230 Megabyte und bei den Garmin, da sind das direkt irgendwie 1,x Gigabyte. Ja, die Garmin-Karten enthalten ja auch viel mehr Informationen, irgendwelche Points of Interest noch und so weiter. Aber also auch von den Funktionen her, also und wie die App aufgebaut ist, das ist einfach, einfach viel schöner gemacht, viel mehr an dem, was man mit so einem Gerät eigentlich machen will. Bei Garmin hat man immer das Gefühl, die packen alles rein, was die an Features haben, zumindest bei den Top-Geräten. Und dann seh mal zu, wie du damit klarkommst, auch wenn die Menüstruktur dermaßen bescheiden zu bedienen ist und es gibt mehrere Einstellungsmenüs und all solche Albträume gibt es bei Garmin. Das ist bei Wahoo viel besser gemacht. Also das muss man schon sagen.
Also ich bin da auch, und was ich auch, also ich hatte am Anfang, ich habe mir überlegt dann, also ich wusste, ich möchte von Köln aus zu Punkt, ne, also alle aus der Gegend werden Maria Wald kennen, das Kloster, ne, ich möchte da hochfahren, also das heißt, dann weiß ich, das sind so ungefähr hin und zurück, wenn ich die Strecke grob plane, 110 Kilometer vielleicht, 115, ne, und dann
habe
ich.
Dieser Anstieg mit der Kopfsteinpflasterpassage?
Ganz zu Beginn?
Ja.
Du meinst jetzt aber nicht das von rund um Köln, ne?
Doch.
Nee, das ist Schloss Meensberg.
Ach so, okay, sorry.
Nee, ganz andere Richtung sogar, also ganz andere Himmelsrichtung. Maria Wald ist so der längste Anstieg, den man, glaube ich, hier in der näheren Umgebung, wenn ich, also ne, im Umkreis von, sagen wir mal, 60, 70 Kilometern, der längste Anstieg, den man fahren kann. Auch nicht riesig steil, jetzt, ich glaube, 4-5% oder so vielleicht, aber dafür dann halt für hiesige Verhältnisse lang. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da möchtest du hochfahren, und dann habe ich noch so einen Punkt irgendwie, dass man so ein bisschen im Dreieck fährt, und habe dann das sozusagen als Grundlage genommen, auf Komoot so geplant, aber dann habe ich noch mal was anderes gemacht, ich weiß auch gar nicht mehr wie. Ich habe, glaube ich, erst von Strava eine Strecke runtergeladen und die dann nach Komoot gepackt und da dann nochmal ein, zwei Punkte anders gesetzt und die dann übertragen. Also dieses von Komoot rüber auf den Tacho, das war auch wirklich also so ein Erlebnis, dass man gesagt hat, huch, so einfach ist das. Also sehr schön. Also ne? Man war verblüfft, dass es auch so einfach gehen kann.
Ja, mit dieser, wie heißt dieser App Store nochmal bei Garmin? IQ Connect, glaube ich. Mhm. Da gibt es zwar mittlerweile auch eine Komoot-App, und man sollte meinen, das funktioniert genauso gut wie bei Wahoo, aber das ist dann doch nicht so einfach. Mhm. Also das ist ja wirklich beim Element, das synchronisiert sich selbstständig mit deinen Komoot-Routen, und die landen automatisch auf den Element. Du brauchst die Route nur noch auswählen und kannst losfahren. Das ist wirklich super gemacht. Und vor allen Dingen auch, während du schon in einer Aktivität bist. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel unterwegs überlegst, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, möchte auf den kürzesten Weg nach Hause, planst die Rückroute mit deinem Handy und schiebst dann den Track zum Element rüber. Das funktioniert bei Garmin nicht, weil du in einer Aktivität bist. Du müsstest dann erst die Aktivität beenden, dann könntest du den Track auf den Garmin laden und dann eine neue Aktivität starten. Ziemlich ärgerlich,
ja.
Wenn man eigentlich eine Strecke verfährt und das auch gerne so behalten möchte.
Ja, also das ist schon Advanced Mode für mich. Also das, ne, also wenn ich die eine, also klar, gibt es so Situationen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, bevor ich solche Stunts mache, würde ich dann in der Situation, weil die Situation, die du gerade beschreibst, ist so ein bisschen, ich möchte jetzt schnell nach Hause, ne, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, in dem Fall würde ich so einen ähnlichen Fall hatte ich letztens. Ne, da bin ich einfach, dann habe ich Google Maps einmal kurz drauf geguckt, mich vielleicht noch davon weisen lassen. Vielleicht ist das die klügere Lösung, ne, einfach. Aber das, da muss ich mich erstmal mit dem Gerät noch ein bisschen mehr anfreunden und tiefer in die Materie einsteigen, bevor ich so etwas mache. Vor allem mein Telefon war ja leer.
Ne? Ja.
das ist ja auch dann das Problem. Aber wirklich, sehr, sehr toll, also sehr, 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 sehr glücklich, also genau das, was ich im Moment möchte. Ich bin ja gespannt. Also ich vermute mal, dass es dieses Jahr da auch noch was von einem anderen, von dem deutschen Tachohersteller Sigma geben wird, was vielleicht auch, ne, also bin ich auch sehr gespannt, weil ich war immer ein großer Freund von Sigma. Die müssen sich dieses Jahr wahrscheinlich auch mit einem, was war es, ROX 10, 11, 12, 12 wäre die logische Konsequenz. Bin ich auch mal gespannt, weil die hatten ja jetzt auch schon 2 Jahre sich Zeit anzuschauen, was so ein Sigma, was ein Bolt kann und was ein Wahoo kann, und vielleicht, ob man in die Richtung, da gibt es ja noch den, wie heißt der, Hammerhead, Kangoo Hammerhead, der jetzt kommt, also da ist gerade eine schöne Bewegung, finde ich, in dem ganzen Markt, und bin gespannt, und was ich nämlich eben ansprechen wollte, was ich vergessen habe, noch auf die Agenda zu schreiben und jetzt nachgeholt habe, es wird nämlich auch, also so die Gerüchte, die Gerüchteküche brodelt sozusagen, dass diesen Ende des Monats möglicherweise hat man, und das hat jetzt nichts mit dem beruflichen Kontext zu tun, also nicht, dass jetzt hier irgendwie das, wie soll man sagen, aufkommt, ich würde Geheimnis verraten, nicht da mitbekommen hätte, nee. Es ist schlicht so, dass irgendwie, wie heißt das, du kennst dich mit sowas besser aus. Es gibt doch in Amerika, muss man solche Dinge anmelden, ne, so technische Geräte, und dann gibt es ja so eine Sperrfrist, und danach läuft die irgendwann aus, und dann kommen die bald.
Okay, ach so, dass die Geräte schon irgendwie bei den Behörden,
genau.
Zulassungsbehörden registriert,
ja,
werden.
Und so, das ist es. Und
FCC, oder wie das in den Staaten heißt.
Ja. Wie heißt das? FCC, genau. Und in diesen FCC-Dokumenten gibt es ganz, ganz klare Indizien dafür, dass in der sehr nahen Zukunft eine Wahoo-Uhr kommen wird.
Ein Wahoo was?
Eine Uhr.
Ach so, ach schade, ich dachte jetzt mal ein Nachfolger von den Element, weil das würde ja 2018 auch
so machen. Ich hab den noch erst eine Woche am Rad.
Ja, aber der ist ja auch schon ein Jahr alt jetzt fast.
Ja, aber da kannst du mir in einer Woche schon wieder ein veraltetes Gerät. Nee, also der ist doch so gut. Nee.
Nee, ja, also, aber ich hätte schon, also ich finde den Bolt ja echt super. Das Einzige, was ich daran auszusetzen habe, ist, dass das Display ruhig ein bisschen größer sein könnte.
Und du hättest gern Touchscreen. Okay.
Nee, das nicht. Also das ist wirklich das Einzige. Aber ja.
Ja, aber das mit der Uhr, das wiederum interessiert mich sehr. Also da bin ich sehr gespannt und das freut mich sehr. Also wenn da noch diesen Monat was rauskommt. Ich habe ein bisschen die Sorge, wenn das so im typischen Ami-Stil so ein bisschen groß und klobig und so wäre, dass also so eine Garmin Phoenix ist mir zum Beispiel ein bisschen zu groß und schon zu viel und so weiter. Wenn ich das den reduzierten Stil und ich brauche auch zum Beispiel keine, wie heißt es hier, Pulsmessung am Handgelenk dann oder so etwas, ne? Also das dann immer an ist und GPS-Funktion auch nur anmachen, ausmachen und so weiter. Also ich bin gespannt. Ich würde mir sehr wünschen, dass da eine Uhr kommt, weil ich überlege, also das Konzept Uhr als solches, als Ganzes, habe ich ja immer noch nicht ad acta gelegt irgendwie. Also ich hätte ja gerne Uhr, aber kann mich irgendwie zu keiner selber überreden oder mir keine kaufen irgendwie.
Ja, ich trage ja so ein Ding schon seit fast 3 Jahren. Also
eine Uhr?
Von Apple, die.
Ach so, ja, stimmt.
Also ich finde es, also ich benutze das jetzt auch gar nicht jetzt, wie es vielleicht der Hersteller gerne hätte. Also die diversen Apps, die man da installieren kann und das ist alles viel zu umständlich. Also das mache ich eigentlich gar nicht. Aber so für, ja, um schnell zu sehen, irgendwie so Schritte zählen und diese typischen Features und irgendwie Herzfrequenzmessungen über am Tag verteilt, damit man sieht, was man so für einen Ruhepuls hat. Und dafür finde ich das super.
Aber
Benachrichtigung.
Wie oft musst du die laden?
Die muss ich täglich laden. Einmal am Tag.
Ja, das ist, glaube ich, das, was mich nervt. Also klar, wenn man da einen Rhythmus drin hat, ne, nervt es irgendwann nicht mehr wahrscheinlich. Ne, aber
ja, ich habe aber auch das uralte Modell, also das ist die Apple Watch 0, also die erste. Und mittlerweile die aktuelle, die 3er ist das, glaube ich, die hält angeblich auch länger, 2-3 Tage, je nach Benutzung.
Ja, aber also da wird es dann irgendwann interessant, wie teuer, also ne, man müsste einfach mal gucken, im Vergleich zu einer anderen Uhr, also zum Beispiel im Vergleich zu einer Garmin so und so, wobei ich jetzt mir natürlich nie eine Garmin im Moment kaufen würde, wenn irgendwie so ein Wahoo-Ding in der Pipeline ist. Irgendwann werde ich mir, also ich prognostiziere jetzt, dass ich dass ich Weihnachten 2019 eine Uhr am Arm haben werde, welche auch immer. Um mir einfach eine ganz wilde Prognose rauszuhauen. Und dann gucken wir mal. Also im Moment würde ich mich selber ein schönes Produkt von Wahoo freuen.
Um es mal so ja, aus. Also das kann eigentlich nur gut werden, wenn man die bisherigen Produkte betrachtet.
Ja, aber andererseits, wenn man genau solche Aussagen, ne, das kann eigentlich nur gut werden, sind meistens die Aussagen, wo man dann hinterher sagt, nee, genau das hat man gedacht und ist es nicht geworden. Und sei es nur auch optisch, ne? Über Optik kann man ja auch da nicht streiten, weil das eine ist halt, man gefällt einem oder auch nicht. Ich bin freudig besorgt, um es so zu sagen, und bin gespannt, was da kommt.
Ach. Es gibt genug Grund für Optimismus.
Ja, zur Not kaufe ich mir wie früher eine Swatch irgendwie für kleines Geld, die auch einfach nur die Uhr anzeigt und dann ist auch gut.
Oh Gott. Swatch, ehrlich?
Ja. Warum? Also da gab es doch, ich hatte mal eine sehr schöne Swatch, die da habe ich auch immer noch ein eBay Alert drauf, wenn die mal wieder online geht. Da ich weiß noch nicht mehr, wie die hieß, Outback, glaube ich, Swatch Outback. Ich hatte mehrere Swatches damals, also ich war da schon so ein bisschen ein kleiner Fanboy und auch sehr, sehr verrückte Uhren. Also was heißt verrückt, also nicht so designmäßig, sondern ich hatte auch eine Uhr, wo zum Beispiel die 2 Zeiger feststanden und sich die Zifferblätter gedreht haben.
Ja.
Und ganz viel anderes solches Zeug. Naja, wollen wir jetzt.
Opa erzählt vom Krieg.
Ja, Opa erzählt vom Krieg. Bevor wir uns jetzt komplett hier verlieren, also ich bin gespannt auf die Wahoo Rival. Rival heißt sie, angeblich. Mhm. Und wir beide werden weiter den Bolt nutzen und uns daran erfreuen, weil es einfach ein sehr, sehr schöner Akku ist, den wir sehr gerne wenn ihr noch Fragen dazu habt, immer gerne. Wir versuchen sie zu beantworten oder wenn wir irgendwas noch übersehen haben oder ihr sagt, das ist der Tipp, den ihr vergessen habt oder schaut mal dieses kleine Nischeneinstellung, die ihr noch nicht kennt, das wäre noch was Interessantes, immer gerne melden. Ich lerne gerne dazu und vor allen Dingen auch in Bezug auf die Bluetooth-Verbindung zum Telefon. Würde mich freuen, wenn da Leute auch ihre Erfahrungen von teilen. Und wo wir dann bei Produkten sind, die neu vorgestellt wurden, du hast dir noch überlegt, dass du gerne mehr wissen würdest über deinen, über den Druck, mit dem du unterwegs bist.
Ja, es gibt so ein Gerät, da scheiden sich jetzt wahrscheinlich die Geister. Also das wurde irgendwie Ende April so vorgestellt, ein Druckluftmesser für den Reifendruck. Das sind so kleine Sensoren, ja, die werden auf direkt aufs Ventil geschraubt. Ich glaube, das eigentliche Ventil wird entfernt. Und dieser Sensor wird draufgeschraubt und ersetzt dann das Ventil. Und der aktuelle Luftdruck des Reifens wird über Antplus an ein kompatibles Tacho gesendet.
Mhm. Im Prinzip wie eine Ventilverlängerung mit Sensor dazwischen.
Ja, genau. So sieht's auch aus, nur noch ein bisschen klobiger, weil da noch so ein kleiner rechteckiger Kasten dran hängt.
Die Batterie muss wohin.
Ja, genau. Und durch dieses zusätzliche Gewicht an einer Stelle des Reifens, also halt am Ventil, muss der Reifen wohl auch neu ausgewuchtet werden. Also es erfordert auch noch so ein bisschen zusätzliche Arbeit. Noch dazu der Preis, der kann natürlich auch abschrecken. Das Ganze geht für 250 € über einen Ladentisch. Das ist natürlich schon erheblich. Also für einen Wert müsste man sich gut überlegen. Also wenn das jetzt günstiger wäre und auch optisch attraktiver, würde ich da ernsthaft überlegen, weil das ist schon ein Wert, der ganz interessant sein kann, aber
das wäre ein Wert, der mich paranoid machen würde während der Fahrt. Weil man, vielleicht, wenn ich die bei der Geschichte, die nachher noch kommt, wäre ich wahrscheinlich immer nur denken, oh, der Wert geht runter, ich habe einen Platten. Ja, also gehört jetzt für mich zu den Sachen, wenn man schon alles hat und vielleicht, dann kann man das noch machen, aber mir fehlt so ein bisschen der wirkliche Anwendungsfall. Im Mountainbike-Bereich vielleicht auch noch, ne? Wo man, wo es vielleicht interessanter ist, mit welchem Druck man fährt. Kann man ja vielleicht auch erwähnen, da macht es vielleicht noch mehr Sinn. Aber auch im Mountainbike-Bereich finde ich, es gibt halt immer mehr Sachen an Sachen, die man sich ans Rad schraubt, immer mehr Sensoren, immer mehr an, ne, es gibt ja so für die einzelnen Drücke, sage ich mal, also ne, Gabel und Dämpfer, gibt es ja auch elektrische Überwachung schon, dass man auch von Quarks, glaube ich, ne, wer war das jetzt? Ja. Wo man Einstellungen vornehmen kann. Ja, also die machen das am Mountainbike schon länger. Ja, also ne, ist wär ein interessanter Wert, wäre jetzt schön, aber mir reicht es auch, wenn ich einmal vorher aufpumpe. Also ich überprüfe meine Reifen eigentlich vor jeder Fahrt oder da einmal vorher nochmal 8,5 Bar vorne, hinten, zack, fertig, aus. Also allein dieses Umwuchten der Reifen oder das Neue, das wäre nichts für mich. Also ich bin da zu Traditionalist vielleicht. Aber vielleicht bin ich auch nicht so wertefanatisch oder werteoptimierend oder auf diese Werte guckend wie andere. Also
ja, klar. Das ist einfach mit zu viel Aufwand noch momentan verbunden. Wenn es mal einfacher handelbar wird und auch unauffälliger, dann ist es.
Ja, vor allen Dingen unauffälliger, ne? Weil das Ding ist echt klobig am Rad. Also das würde mir. Und vor allen Dingen, wie schwer war es jetzt, glaube ich, 10 Gramm, ne? Kann das sein? Habe ich das so als Zahl richtig im Kopf? Ich glaube schon.
Jetzt nicht, keine Ahnung.
Ich meine, es sind 10 Gramm, die es pro Ding wiegt. Also nicht, dass diese 10 Gramm bei mir jetzt irgendetwas ausmachen würden, aber ich finde schon, dass man, dass viele Wert darauf legen, ihr Reifen sehr klein und sehr, sehr leicht und rotierende Masse dann da auch wieder. Und dann sich dann einfach mal 20 Gramm an die Laufräder mehr dran zu machen, nur um diesen Wert zu haben, weiß nicht, ob das nötig ist. Aber ich finde zumindest in einer anderen Sicht finde ich gut, dass es sowas gibt, weil man dachte ja eigentlich schon so ein bisschen, auch wenn das Produkt gar nicht neu ist, es gab es irgendwann schon mal, habe ich irgendwo gehört, dass es immer noch Innovationen gibt oder dass es Leute gibt, die sich Gedanken machen und wo dass noch neue Sachen kommen. Das finde ich einfach so grundsätzlich ganz schön.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Also,
mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, mal gucken. Also, wenn jemand Erfahrung hat, auch da bitte gerne melden. Obwohl ich andererseits auch wieder so ein bisschen hoffe, nee, also dass keiner unserer Hörer dann doch so verrückt ist, sich das ans Rad zu machen. Glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Nee. Das soll nicht sein. Aber kommen wir sind heute sehr, ich will nicht sagen Technik oder Gadget oder teillastig. Entschuldigung, ich habe es auch ein bisschen im Hals, muss ich sagen. Also Krankheit auch, alter Mann. Kommen wir mal zum nächsten. Also du hast dich jetzt bei meinem Haus- und Hofhersteller für Anbauteile, Rahmen und sonstiges, wie sagt man, verdingt, hast zugeschlagen.
Bedient, ja genau. Also du hast dich ja auf den Anbieter für dein Fahrrad Ritchie konzentriert.
Ja, voll und ganz.
Auch bei den Komponenten?
Auch. Entschuldigung. Ja, auch bei den Komponenten. Ja, also Sattelstütze, Vorbau natürlich, Lenker. Ja, genau. Alles gleich.
Ja, ich habe mir halt einen Lenker gekauft von Ritchie, und zwar ein Evo Curve, heißt das Modell. Und das ist halt ein Lenker, der besonders ergonomisch ist und vor allen Dingen ja für längere Fahrten und so komfortabel. Mhm. Also der hat zum Beispiel einen geringen Drop, also der, ja, wie sagt man jetzt, die Unterlenkerhaltung, der Abstand von der Unterlenkerhaltung zur Oberlenkerhaltung, der beträgt irgendwie nur 128 Millimeter.
Erklären wir doch vielleicht mal in dem Moment mal Drop und Reach, was das ist genau. Also das, was man
Also Drop ist halt dieser Abstand von Oberlenker zur Unterlenkerhaltung. Also wenn du unten anpackst oder oben, die Differenz, das ist Drop.
Also genau genommen da, wo man, wenn man eine gedachte Linie vom Oberlenker nach hinten zieht, Richtung Sattel, und in dem Moment, wo man dort ist, wo man bei der Unterlenkerhaltung angreift, ein Lot fällt, lichte Höhe. Du bist doch auch gut in solchen Bedienungsanleitungen und so weiter. Ne? Also das.
Ja, da guckt ihr einfach einen Lenker von der Seite an. Und,
ja, genau.
Wie weit ist das dann den Abstand von unten nach oben? Also von Rohrmitte zu Rohrmitte natürlich. Mhm. Das ist der Drop. Und ja, umso geringer der Drop, umso weniger tief muss man natürlich runtergehen, wenn man jetzt in der Unterlenkerhaltung fährt. Und das macht das Ganze dann ein bisschen komfortabler.
Mhm. Oder Reach ist das quasi, wie weit, sehr, sehr vereinfacht gesagt, aber wie weit man nach vorne greifen muss. Ne, also ja. Wie weit die, so einen Bezugspunkt zu haben, wie weit die Griffe vorne nach vorne weggehen.
Genau. Mhm. Und der hat jetzt einen Reach von 83 mm, also das ist jetzt auch eher wenig, also der ganze Lenker ist mehr so zu dir, zum Sattel gezogen, auch in der Oberlenkerhaltung, das Rohr, das ist so auch nach hinten gebogen, also dass man eher ja auch wieder mehr Richtung Fahrer greift und ja, das ganze Paket, das erzeugt halt eine recht komfortable Haltung und ja, ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Ich habe den Lenker jetzt an mein BMC-Rad montiert und habe dann festgestellt, also weil ich mir dachte, ja, komm, du brauchst jetzt noch so einen Lenker, um das Ganze noch ein bisschen bequemer zu machen. Und als ich den original BMC-Lenker demontiert hatte, habe ich dann festgestellt, dass der fast identisch ist zu den Ritchie. Also jetzt von den Daten her. Also Drop ist der gleiche, Reach ist eigentlich, also vielleicht auf ein paar Millimeter abweichend, aber ansonsten genau gleich. Also
okay.
Es tut sich nicht viel. Aber gut, wo er schon mal da war, habe ich den dann halt montiert und
ja, also so. Wenn ich mal fragen darf, also ich vergleiche gerade hier so ein paar Zahlen. 128, 83 sagtest du, ne? 128, 83 der gleiche, Backsweep 4 Grad, Flair 2. Es gibt ja auch noch den Ritchie WCS Evo Curve. Warum ist es gerade ausgerechnet der geworden? Weil der WCS Evo Curve wiegt ja jetzt nur noch 80 Gramm und weniger.
80?
Hätte ich das nicht sagen sollen?
Also ich hatte jetzt eigentlich diesen hier nur im Auge und die Carbon-Variante. Und bei der Carbon-Variante, da ist der WCS aus Carbon? Kann das sein?
Ich weiß
jetzt gar nicht. Ist auch aus Alu? Okay. Nee, okay, dann ist dieses Modell komplett an mir vorbeigegangen. Wäre also im Nachhinein interessant.
So.
Mir war das Carbon-Modell, das ist halt preislich, finde ich das irgendwie unangemessen. Und vor allen Dingen könnte ich dann keinen Auflieger mehr montieren, weil die Dinger, die setzen halt irgendein Metallgerüst, also Alulenker voraus.
Mhm. Ah, jetzt hätte ich das besser nicht gesagt, ne? Jetzt sind wir wieder bei der Schuhgeschichte.
Ja, wobei 80 Gramm. Ach ja. Ich meine, der war jetzt auch extrem günstig, weil der irgendwo ein Angebot war und.
Du, ich will dir den ja gar nicht schlecht reden, um Gott bewahre. Ich habe mich nur gerade, weil ich habe überlegt, welchen, also wo wir bei Richie Lenkern mal sind, also wenn wir jetzt das Feld mal ganz aufrollen. Ich hatte mir überlegt, es gibt, ich habe einen, den ich vielleicht auch gerne austauschen möchte, deswegen war ich da auch sehr interessiert an dem Thema, als du es auf die Liste geschrieben hast. Mein Lenker, den ich fahre, den fand ich eigentlich mal ganz gut. Bin jetzt aber selber gar nicht mehr so hundertprozentig davon überzeugt, weil ich die Funktion, die er hat, oder das Merkmal war dieser gerade, dieses gerade Stück unten im Bogen. Und ich merke, dass ich zusehends, es liegt wahrscheinlich am Alter oder an der Faulheit oder an der Mischung aus beidem oder der Summe aus beidem, dass ich zusehends weniger nutze, und deswegen fand ich das Thema besonders interessant. Also ich fahre den Richie WCS, WCS mit irgendwie Logic, genau, Richie WCS Logic. Zwei.
Was hat der für einen Drop?
Das überlege ich gerade auch. Ein Drop von 144.
Anderthalb Zentimeter mehr.
Ja.
Ja, das merkt man schon. Also.
Genau, und das fand ich, deswegen fand ich das jetzt besonders interessant. Und Quatsch, jetzt habe ich dir den falschen Link geschickt, ich Idiot. Deswegen, und ich benutze diese Funktion dieses geraden Stückes zusehends weniger. Und ich habe auch noch an einem anderen Ratten Richie Lenker, den ich aber unbedingt weghaben möchte, weil der farblich einfach nicht passt. Der ist weiß. Den habe ich mit der flog mal in der Restekiste bei uns rum. Ganz, ganz früher bei Cycle Bazaar, und deswegen habe ich den da genommen. Und ich möchte den weißen eigentlich gegen einen schwarzen tauschen, und dann würde sich ja anbieten, den Logic, der da ans Regenrad kommt, einfach da zu nehmen. Und ich habe immer die ganze Zeit überlegt, ob ich den Richie, Achtung, jetzt kommt noch ein dritter Lenker ins Spiel, neben dem Richie Comp Evo Curve und dem Richie WCS Evo Curve und dem Richie WCS Logic, den ich benutze, gibt es ja auch noch den Richie WCS Stream, STREEM. Okay. Den ich auch schon mal ins Auge gefasst hatte. Und da muss ich mich jetzt auch noch mal kurz informieren, wie da Drop und Reach sind. Weil der hat wiederum den Vorteil, wie ich finde, oder den angenehmen Punkt, dass der die Ablagefläche oben, also die Oberlenkerhaltung, sehr, sehr, sehr breit ist. Ne, also da kannst du sehr, sehr schön deine Hände drauf ablegen.
Ja, das ist auch immer schön.
Ne, und hat einen 128er Drop.
Ja, das hört sich gut an.
Und einen 78er Reach, also noch weiter, weniger weit nach vorne. Das wäre dann vielleicht, also müsste man sich mal anschauen, ne? Wobei ich den einfach von der Form her nicht so hübsch aussehend finde, aber vielleicht ist das auch mal die Lösung, die ich da anstreben muss. Muss ich mal
überlegen. Ja, es kommt auch immer drauf an, was du machen willst. Also wenn du jetzt ein Racing-Bike aufbauen willst, dann ist dieser geringe Drop vielleicht nicht so förderlich, aber wenn du jetzt eher vorhast, längere Strecken oder keine Ahnung, eine bequeme
Alterskomfort, nennen wir es doch. So.
Alterskomfort, quasi den Rollator auf
genau.
Im Rennradformat, dann ist der geringere Drop auf jeden Fall sinnvoller.
Dementsprechend finde ich das jetzt interessant, was du mir da sagst, vor allen Dingen in Bezug auf den WCS Comp, Richie WCS Evo Curve. Vielleicht muss ich da doch nochmal nachlegen. Ich werde mir den mal ganz genau anschauen.
Aber dieser Stream, der sieht ja auch bequem aus. Also vor allen Dingen dieses abgeflachte Oberrohr, das ist.
Ja, aber ich weiß nicht, ob der nicht zu spacig für mein Rad ist. Also,
ja, das kann natürlich sein.
Weil mein Rahmen ist ja schon ein sehr klassischer Rahmen, und ob dann nicht dieses abgeflachte da oben, ich müsste mir den mal einfach nochmal in Natur angucken, wie schlimm. Ne, es gibt ja diese von 3T zum Beispiel, die sehr, sehr, sehr abgeflacht sind. Ich müsste mir den einfach mal in Natur angucken dann will ich da meine Entscheidung treffen, ob es der Stream wird oder vielleicht, ich glaube, dass er zu meinem Rad würde der Evo Curve, der WCS Evo Curve deutlich besser passen, einfach vom Design her.
Ja, das sieht eigentlich recht unspektakulär aus, also.
Ja, aber das, ich würde es nicht unspektakulär nennen, ich würde es einfach klassisch nennen.
Ja.
Ne, das ist beschreibt beides das Gleiche, klingt nur etwas anders. Ja, mal gucken. Aber man kann ja auch beides mal ausprobieren. Es ist ja jetzt auch nicht so, also das sind ja jetzt auch keine Summen, die da aufgerufen werden für diese Lenker, die jetzt sehr problematisch werden. Aber du hast mir jetzt auf jeden Fall schmackhaft gemacht, mich damit wieder zu beschäftigen oder nochmal lauter und länger drüber nachzudenken, als ich es bisher getan habe.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der dazu beitragen kann, dass du auch im hohen Alter noch Rennrad fahren kannst.
Danke, also, danke.
Damit meine ich nicht dein Alter, sondern...
Ja, schon gut. Schon
ich denke
gut.
Ich in die Zukunft.
Ja, du denkst in die Zukunft, natürlich. Wer denkt an unsere Kinder und wer denkt an meine Zukunft? Nee, schon klar. Also ich überschreibe jetzt auch mal das nicht mehr Lenker-Evo-Curve-Diskussion. Lenker-Diskussion, Richie. Nee, also ja, du hast ja recht. Ne? Also wir denken an die Zukunft. Mal gucken, was man daraus machen kann noch. Ja, jetzt haben wir Lenker. Was haben wir noch so auf der Agenda hier? Du hast dann auch noch, also du bist jetzt aber auch so ein bisschen bei den Amerikanern, Schweizern. Also du gehst da schon ziemlich irgendwie durch die Gegend. Also jetzt bist du bei Giant auch noch angekommen. Flaschenhalter, ja, genau. Mit Mini-Tool.
Ja. Ich meine, sowas gibt es ja auch schon von anderen Herstellern, dass die Flaschenhalter, ich glaube Syntace ist das, die haben sowas Ähnliches. Da gibt es auch so einen Flaschenhalter, wo ein Mini-Tool integriert ist. Und von Giant gibt es jetzt auch sowas. Und das Interessante bei diesem Modell ist halt, dass der Flaschenhalter eigentlich optisch genauso so aussieht wie ein normaler Flaschenhalter. Also, dass sich da noch ein Mini-Tool drin verbirgt, das auf den, also zumindest auf den Fotos, das ist absolut nicht erkennbar, wenn eine Flasche im Flaschenhalter steckt. Also, das ist wirklich ganz interessant. Ist natürlich die Frage, ob dieses Mini-Tool, ob das auch so weit reicht. Also, das sind so drei so Steckaufsätze und das Ganze wird dann quasi wie so eine Knarre bedient. Man steckt dann einen so ein, da hier so ein Schraubendreher oder so ein Innensechskant in diese kleine Knarre, die auch noch gleichzeitig ein Reifenheber ist, rein und kann dann irgendwelche Schrauben fest oder los schrauben. Vorausgesetzt,
das ist also nichts, okay. Du meintest eben von Synthes. Ich guck gerade, weil ich habe es vergessen, von wem es war. Ich hatte SKS noch so in Erinnerung, als diejenigen, die so etwas gebaut haben. Ich guck hier gerade mal im Webshop meines Vertrauens mal so durch, weil da gibt es, also weil das, ich glaube, diese ganzen Lösungen.
Ach Quatsch, Synthes Synchros. Synchros Matchbox heißt das Teil.
Genau, Synchro Coupé und Synchros
Cage. Ist 2.0.
Synchros ist Fokus, sozusagen.
Ja.
Und, aber da gab es auch noch jemand anders. Verdammt nochmal. Oder ich habe es gesehen irgendwo und gar nicht jetzt sozusagen neu. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Naja, ich meine, es war dann SKS oder so, die einfach unten sozusagen anstatt dort, wo die Flasche also wo der Flaschenboden gehalten wird, da war dann wie so eine Platte, also eine runde Platte mit dem Durchmesser auch, eine kleine Tasche und da war das dann drin. Genau, das war, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Ist auch wurscht. Ja, also ich finde der Flaschenhalter, also ich fahre im Moment mit so einer typischen, wie heißt denn das, Werkzeugdose. Oder sowas.
Du ersetzt eine Flasche durch
genau. Werkzeugdose. Ja, also weil ich auch bei meiner letzten Tour, die 135 Kilometer, bin ich aus Versehen mit 750 ml ausgekommen, wo das am Ende doch ein bisschen haarig wurde.
Wie lang war die Tour?
In Zeit glaube ich 5,5 Stunden.
Oh, ist eine reife Leistung.
Nee, ich habe auch am Ende, also es wurde auch, die Routenführung durch Komoot war so schön, dass ich auch nirgendwo mal an der Tankstelle halten konnte, weil irgendwo, es war alles Platz Land. Es war nirgendwo eine Tankstelle. Das ist ein Problem.
Kannst du jetzt nicht wirklich den Komoot angucken?
Nee, kann ich auch nicht. Aber ich bin dann irgendwann so kurz vor Kölner Toren, bin ich dann kurz beim China-Imbiss Shanghai gegenüber in Kiosk eingefallen in Erftstadt. Und dort habe ich dann nochmal irgendwie eine Cola schnell nachgeschmissen und einen Müsli-Riegel. Also gut war das nicht, also das war nicht clever von mir. Ich trinke immer viel zu wenig, aber das war schon auch noch für meine Verhältnisse sehr viel zu wenig. Habe ich auch in der Nacht danach gemerkt. Kennst du das, wenn man dann nachts irgendwie über 2 Liter Flüssigkeit in einer Nacht trinkt.
Ja, es verspricht eine unruhige Nacht.
Ja. Nee, aber ich habe im Moment so eine kleine Werkzeugdose. Also und warum und weshalb da drin ist, das werde ich im nächsten Tagesordnungspunkt noch ein bisschen erzählen. Das finde ich eigentlich so, und habe natürlich noch immer von Design hinten so eine kleine Tasche, wo ein bisschen Werkzeug und vor allen Dingen Schläuche und so weiter drin sind. Also damit komme ich ganz gut zurecht. Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich da nichts am Rad weiter haben. Auch wenn das von Giant, das wirkt auf mich sehr, sehr durchdacht und gut verbaut da an dieser Stelle, ne? Aber darum, andererseits dann auch wieder so verspielt, dass ich da nicht weiß, ob man das da rausnehmen. Also ich glaube, das ist sehr fummelig. Kann ich mir vorstellen.
Ja, steht da zumindest auch in den ein oder anderen Artikel, dass es fummelig wäre.
Ah, okay, gut. Es gibt ja im Mountainbike-Bereich dann auch so Sachen, die in die Achse unten geschoben werden. Ja, von meinem, so in die Achse rein oder auch anstatt oben im Gabelschaft Sachen zu versenken.
Ja.
Ne, das ist vielleicht so für Privatfahrer wie dich, da wäre das vielleicht das Richtige. Weil ne, man möchte es nur im Notfall nutzen. Ne, und dann macht man die Headkappe raus und nimmt dann das Tool. Dafür muss man aber dann die Gabel bearbeiten auch wieder und so. Das ist auch alles nicht einfach. Muss man immer gucken, wie das da ist. Nee, aber ja, auf jeden Fall.
Ich finde es eigentlich ganz nett, weil dadurch spart man so Platz in anderen Taschen, wo man normalerweise ein Multitool mitführt und Reifenheber. Allerdings stört mich so der Aufdruck. Also ich hätte jetzt keine Lust, noch einen Giant-Aufdruck auf den Flaschenhaltern zu haben.
Ja.
Aber gut.
Abkleben mit Klebeband.
Ja.
Wäre vielleicht eine Lösung. Ja, aber schön, dass du das gefunden hast. Also, wen das interessiert, Link ist natürlich immer in den Shownotes. Und
Let's move on. Ja.
Was?
Let's move on.
Entschuldigung, ich hoffe, ich habe die Mute-Taste noch schnell genug erwischt, dass es nicht komplett rausgeschossen hat. Da musste ich kurz niesen.
Das hielt sich in Grenzen. War alles.
Ah, dann ist gut, dann brauche ich da ja nicht schneiden. Genau, let's move on. Also da kommen wir dann direkt zu dem Punkt, den ich gerade eben so am Rande erwähnt habe. Das war auch, wann war das denn? Welchen Feiertag hatten wir denn zuletzt irgendwie? Oder war es nur so ein ganz normaler, stinknormaler Sonntag?
Christi Himmelfahrt? Christi Himmelfahrt, Vatertag?
Nee, das war schon davor irgendwie. Oder war es ein Sonntag?
Weltfischbrötchentag?
Nee, das war, wenn dann überhaupt, war es der Wildgrilltag, weil der Grill gebrannt hat.
Muttertag?
Nee, schon länger. Wurscht, ist auch eigentlich egal, was für ein Tag. Aber hier war auch so ein Tag, weißt du, bei dir ist es ja sowieso, dass du dich an diesen Privé-Serien orientierst und so, aber ich fahre ja nicht so, oder kann zurzeit nicht so oft fahren, wie ich möchte. Und dann freut man sich ja irgendwie mal, wenn man dann doch so einen Timeslot hat, den man dann nutzen kann, dann irgendwie Karte aus Baldowart auf Sigma raufgeladen, hat ganz gut funktioniert und wirklich, ich glaube, hatte irgendwie 110 Kilometer oder so, jetzt auch nichts Weltbewegendes. Und wirklich nach original keinem Kilometer der erste Platte. Also da hat man ja schon so die Schnauze voll. Und ich bin
Hast du die Scherben vorher gesehen?
Nein, nichts. Das kam völlig überraschend. Also ich war schon kurz davor, nochmal zurückzufahren, um mir noch einen neuen Ersatzschlauch zu holen. So nah war das an zu Hause. Und dann aufgepumpt, zum Glück war noch relativ nah dran eine Tankstelle. Und habe dann mit hier so Druckluft da nachlegen können. Also ich hatte so ein Ventilding dabei. Und ja, dann weitergefahren, aber die Laune war dann, also ne, das war so nah, dass ich mich noch nicht so richtig warm gefahren hatte oder losgefahren, das Losfahrgefühl hatte. Ne, deswegen dachte ich, oh, alles super, okay, was soll's. Ne? Schnell vergessen, schnell abhaken, weitergefahren. Und allerdings war ich auch ein bisschen spät dran und dann kam das irgendwie alles so durch diese Viertelstunde, die mich das jetzt gekostet hatte, kam ich dann irgendwie dann so über, den Leuten, die zuhören, wird es nicht sagen, aber so Pulheim, so irgendwie so Richtung Köln, Nordwesten raus und dann irgendwann so über Felder gefahren. Und du kennst das ja, wenn man dann so in eine Himmelsrichtung guckt und es ist schon alles so dunkel. Und du denkst, ach nee, nur kein Bock. Und man weiß ja dann meistens grob, in welche Himmelsrichtung man selber fährt. Und dann, ja, das überschnitt sich schon so ein bisschen. Und dann so überlegt, also mein Plan war, zu Freunden, also die Tour zu fahren und bei Freunden dann auf die Familie zu treffen und dort schnell duschen und das Rad dann unterstellen und so weiter. Und man wollte aber auch nicht viel früher dann da sein als die anderen alle, ne? Und dann dachte ich, okay, fahr mal weiter, guck mal, ne, vielleicht wird das mit dem Regen ja auch nicht so schlimm. Und während ich das überlegte und drüber dachte, hörte ich dann schon das erste Donnergrollen und scheiße. Und merkte dann, wie so langsam die Luft hinten aus dem Reifen rausging.
Ja, super.
Und ich hatte nur, in Anführungszeichen, nur zwei Schläuche dabei. Und hatte dann aber so die Schnauze schon da voll zu dem Zeitpunkt, dass ich dann, was ich eigentlich selten mache, bei solchen Veranstaltungen oder bei solchen Touren, aber ich habe mir dann einfach so eine, von Design, ich habe auch so Druckkartuschen dabei, weil es sollte dann schnell gehen. Ich wollte da nicht noch auf, und der erste Regentropfen kam schon, habe ich mir nur einfach ganz schnell gewechselt, Schlauch raus, neuer Schlauch rein, Druckpumpe drauf, fertig und 5 Minuten später war ich schon weiter. Und dann kam aber ein solches Unwetter, dass ich wirklich ungelogen 10 Minuten später so im kompletten Schauer unter einer Brücke stand. Und es schüttete unfassbare Mengen an Regen. Und da standen dann auch noch so zwei andere Radfahrer, also so Radausflügler. Und die hatten auf der einen Seite unter dieser Unterführung ihre Fahrräder stehen und auf der anderen Seite standen die auf dem Bürgersteig, was ich nicht ganz verstanden habe. Und diese Gullideckel, die in der Unterführung waren, die waren so mit der Situation überfordert, weil das Wasser floss gar nicht mehr so schnell ab, wie es dazu floss. Weil diese Unterführung war halt auch so ein bisschen in so einer Senke. Und ich dachte schon die ganze Zeit, ach du Scheiße, du ertrinkst in der Unterführung. Und es lief halt voller und dann haben die anderen sich auch Sorgen um ihre Räder gemacht, weil irgendwann der Bürgersteig war auch, der war zwar schon relativ hoch, aber dann lief das Wasser, es kam immer mehr Wasser und Wasser. Und kurz bevor ich dachte, jetzt wird's nass, Füße nass und so weiter, hört es dann zum Glück so weit auf im Regen, dass man weiterfahren oder zumindest dran darüber nachdenken konnte, weiterzufahren. Ein paar Meter weiter war vom Sturm so ein Riesenast, riesiges Ding runtergefallen auf die Straße konntest du nicht mehr nutzen und alles, volles Programm. Ich hatte Angst, dass ich mir noch mal einen Platten einfahre oder vielleicht irgendwie eine Scherbe drin habe, die ich eben übersehen hatte und so weiter und so fort. Und bin dann weitergefahren. Und das Schönste, was mir dann noch bevorsteht, also ich musste erstmal durch diese Unterführung durch, weil ich konnte mich entscheiden, links oder rechts rum. Ich bin links rum gefahren, das war falsch. Und dann musste ich nochmal durch diese tiefe Pfütze, also wirklich wie im schlechten Film, Füße hochgenommen und durchgerollt. Und das Wasser stand wirklich, ich würde behaupten, bis zum, also das Innenlager, das Innenlager war definitiv unter Wasser. Und dann kam es noch so, dass ich zu den Freunden fuhr und musste, vielleicht wird der ein oder andere jetzt wissen, an welchem Tag es war, ich weiß es nicht mehr, bin angefahren sozusagen in deren Richtung und bin dann wirklich in den Anreiseverkehr zum ersten FC Köln-Spiel gegen Schalke 04 und durfte dann über eine sehr lange Straße fahren, wo alle Schalker-Fans parken durften und musste dann zwischen den Fußballfans mich durchschlängeln. Also wirklich ein sehr unschönes Erlebnis. Ja, das war der
Plan. Ja, betrunkene Fußballfans ist teilweise schwierig.
Ja, wobei ich im Endeffekt war es weniger schlimm, als ich mir vorher vorgestellt habe. Wohnst du nicht auch gar nicht so weit weg von so einem Stadion?
Nee, Gott sei Dank, recht weit weg.
Ach, okay, weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Naja. Nee, und dann war natürlich auch noch die Geschichte, dass das, ich konnte meinen Freunden zumindest das Rad mal so ein bisschen absprühen, weil es war auch total verdreckt. Und dann hatte ich auch keine Lust, es mir da stehen zu lassen und bin dann nochmal von da aus nach Hause gefahren mit dem Rad, das hat es auch noch gehalten. Aber der Reifen war auf jeden Fall wieder platt. Und bei der nächsten Tour hatte ich dann nach irgendwie 10 Kilometern wieder einen Platten. Also irgendwie ist bei dem Reifen auch...
Ja, ist der vielleicht Uppe, der Mantel?
Nee, eigentlich nicht, der ist noch gar nicht runtergefahren. Also...
Ja. Ich habe ja da manchmal hat man das ja, dass das Gewebe irgendwie sich an einer Stelle aufgelöst hat und einer dieser Drähte nach innen.
Nee, eigentlich auch nicht. Also ich habe es danach also ich habe dann während der Fahrt nochmal gewechselt. Ne? Also das war auch wieder wie man so macht und bin dann mit diesem. Man fährt ja dann total paranoid, ich jedenfalls. Ne? Also du hast ja auch deine 6-Platten-Tour hinter dir gehabt bin aber nach Hause gekommen, hatte dann hier wieder relativ wenig Luft drin, habe dann aber nachgepumpt und dann bin ich die 135 Kilometer damit problemlos gefahren, hatte allerdings natürlich drei Schläuche. Drei Schläuche, zwei Kartuschen und eine Pumpe mit dabei. Also mehr kann man auch nicht machen. Also wenn ich damit irgendwo liegen geblieben wäre, dann hätte ich auch aufgegeben. Dann hätte ich den Sand in den Kopf gesteckt und dann wäre es gut gewesen. Also das geht nicht mehr. Ja,
Pleitenpech. Aber seitdem
pannenfrei. Seitdem pannenfrei. Und das soll auch bitte so bleiben.
Ja, ich hatte auch schon ewig keinen Platten mehr.
Oh, nicht drüber reden. Oh.
Ja.
Das fördert nur, also wir, das war ja bei Markus so, ne? Der hatte sich ja mächtig kaputt gelacht über meine Plattenserie, die ich mal irgendwann hatte. Und dann, ja,
ich erinnere mich.
Und dann ging es nämlich los bei ihm. Ja. Also bloß nicht drüber reden, bloß nicht erwähnen. Naja. Gut, also das, dieses kleine Anekdötchen nur zum Amüsement von euch. Also für mich war es nicht lustig, aber vielleicht hat ja der ein oder andere schmunzeln können. So, wo sind wir hier im Programm, in unserem kleinen Programmkino dann gelandet bei unserer Vorschau? Strava adds new mobile relative effort training metric for premium members.
Ja, und ich stelle gerade mit Erschrecken fest, dass ich diesen Punkt hinzugefügt habe.
Und gar nicht mehr weiß, worum es ging.
23. April, ist schon ein bisschen her. Ja, ich müsste mir das jetzt aus den Fingern saugen.
Okay, dann
würde ich sagen, was es da eigentlich geht. Irgendeine Möglichkeit, um ja, die, den Trainingsaufwand zu visualisieren.
Ah, okay, okay. Ich habe ja mit dem Bolt jetzt auch nochmal 2 Monate Strava Premium bekommen. Weiß ich jetzt auch, also habe ich bis jetzt auch mal reingeguckt wieder, aber so richtig richtig begeistert hat nicht, aber das wird wohl primär dann auf der App angezeigt und es zeigt mir dann also eine Art Trainingsaufwand, aber ich schieb's jetzt einfach mal auf dich, ne, war dein Thema.
Ja, der ist auch korrekt.
Ja. Okay, also gut, haben wir das auch abgearbeitet. Dann wissen wir auch da, worum es geht. Also es ist verlinkt. Wenn ihr bei Strava im Moment so dran, nah dran seid, dann und euch das interessiert, lest es nochmal nach. Mehr kann ich da im Moment auch nicht zu sagen. Ja, kommen wir mal zum. Das war ein sehr kurzer Tagesordnungspunkt. Und da wir noch ein paar haben und es schon gar nicht mehr so früh ist, ist das gar nicht so schlimm. Eine Information, die ich schon mal gehört hatte von einem Mitarbeiter des Unternehmens Challenge. Du warst ja mit deinen Challenge-Reifen gar nicht so zufrieden.
Die waren relativ empfindlich und ich hatte recht schnell den ersten Platten.
Mhm. Ich bin einmal abgeflogen in Nässe, also habe auch gesagt, okay, in Nässe, also schön anzusehen sind sie, fahren auch bequem, also so vom Abrollverhalten fand ich sie super. Noch zu erwähnen, auch bei dir, sie haben auch nicht so lange gehalten, also so viel Kilometer.
Nee. Irgendwie 700 Kilometer oder so, da war die Uppe.
Ja, also.
Aber im Cross-Bereich sind die ja recht populär.
Ja, auf jeden Fall. Also im Cross sind die mit die Führenden, ne? Also auch vor allen Dingen im Bereich Schlauchreifen. Und deswegen kam ja auch immer die Frage auf, warum nicht Tubeless? Also wann wird Challenge mal Tubeless gehen? Und da hatte ich ja das Gespräch bei der Eurobike mit einem Vertreter von Challenge, der mich so ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen, vorab informiert, aber dass da durchaus was in der Pipeline wäre und es ginge im Moment so darum, Felgenstandards nicht richtig definiert und wird da was kommen, wird es bessere Standards geben, wird es Einheitlichkeit geben bei den Felgenherstellern und just jetzt vor kurzem, also auf der bei der Sea Otter Veranstaltung in Amerika, wurde dann sozusagen endlich die Katze aus dem Sack gelassen. Und bekannt gegeben, dass Challenge jetzt die ersten Cross-Reifen sozusagen im Cross- und Gravel-Bereich auf den Markt bringt. Also in namensmäßig der Gravel-Grinder und andere werden auch noch kommen und damit auch endlich mal Challenge Tubeless sein. Also ich bin nach wie vor, also ich möchte der Geschichte auf dem Rennrad auch nochmal eine Chance geben mit dem Challenge. Habe im Moment immer noch die Vittoria montiert oder wieder die Vittoria montiert. Aber da, ich habe im Moment so ein paar Reifen, die ich gerne mal ausprobieren. Ich habe sogar noch Reifen hier, die ich dir schicken muss, fällt mir gerade ein. Muss ich mir
auch
mal
noch ein paar Challenge im Keller liegen. Die Paris-Roubaix heißen die, glaube ich.
Ja, sind das die ganz dicken oder ganz dünnen?
Ich meine, die wären 35 breit.
Ja, das kann gut sein.
Die müsste ich auch mal mir genauer anschauen.
Schnell
kaputt. Sehen auf jeden Fall optisch schon mal sehr gut aus.
Ja,
aber das tun die ja irgendwie alle.
Das sind die besten Voraussetzungen für einen tollen Reifen. aber hast du denn ein Rad, wo du die montieren kannst im Moment?
ja, doch, ich habe eins, ja.
Okay. Ja, aber ich hätte, ne, an so Veloflex bin ich ganz interessiert. Ich habe letztens was von Fredestein gehört, die ganz gut rollen sollen. Also da sind noch ein paar Marken, die ich mir gerne mal zu Gemüte führen würde. Aber wenn es die Challenge Tubeless auch auf dem Rennrad geben wird, dann werde ich da mit Sicherheit mal zuschlagen, vor allem, weil meine Felge das ja kann. Finde ich durchaus noch interessant. Vielleicht auch mal von von Schwalbe. Das Tubeless Setup, das hört man ja auch immer wieder Gutes, da mal auch in die Richtung gehen. Ich möchte das einfach gerne bald mal ausprobieren. Vor allen Dingen nach dieser Drei-Pannen-Tour. Also, oder Zwei-Pannen-Tour oder drei Pannen relativ nah beieinander. Da habe ich dann nochmal lauter in mir selber mit mir gerungen, dass man das zu machen muss. Also, wie schon lange von mir mal angekündigt oder prognostiziert, Challenge jetzt Tubeless. Erst noch im Cross und im Gravel-Bereich und mit an Sicherheit ganz nah Wahrscheinlichkeit dann auch sehr, sehr bald im Bereich Rennrad. Muss ich auch mal nachfragen, ob man da noch irgendwie was von der Timeline schon mal in Erfahrung bringen kann. Sollte euch das interessieren, hakt ruhig nochmal bei mir nach, schreibt einen Kommentar, dann werde ich danach mal schauen. Challenge Tubeless. Gut, jetzt hetzen wir aber ein bisschen. Müssen wir wieder einen längeren Programmpunkt auch mal reinbringen. Das sind alles so kleine Meldungen. Genau, hier haben wir noch eine Geschichte, die du erlebt hast.
Ja, das war so eine kleine Ausfahrt, die ich halt gemacht habe. Also ich wohne ja in Essen und bin zum Musikkonzert nach Münster gefahren mit einem Rad. Das war irgendwie freitags direkt nach der Arbeit mit hier Ortlieb Satteltasche hinten vollgepackt mit Klamotten, Umziehklamotten und Schuhen und so weiter. Bin ich dann nach Münster gefahren. Das sind irgendwie 90 Kilometer. Mhm. Und ich war pünktlich in Münster. Irgendwie das Konzert ging um 20.30 Uhr los. Meine Freunde, die ich da treffen wollte, die waren allerdings eine Stunde zu spät. Ne?
Aber voll wie die Hobbitzen.
Die kam mit einem Auto. Ne? Also das ist auch schon mal geil. Ich bin Fahrrad pünktlich und naja. War ein bisschen blöd, weil ich dann halt irgendwie so ein bisschen mich unterkühlt habe. Weil nachts wurde es dann doch recht kühl. Das war irgendwie Ende April. Und danach wäre ich auch ein bisschen erkältet, aber gut, kann passieren.
Wie hast du das Rad denn untergestellt in der Zeit?
Ja, die haben ein Kombi und ich habe das dann einfach bei denen ins Auto gepackt. Das war ziemlich cool. Mhm. Wobei Münster, da stehen ja echt überall Fahrräder rum. Also du triffst da keine Laterne, wo nicht irgendein Fahrrad abgeschlossen ist. Das ist schon echt krass.
Aber es waren ja nicht alles so exklusive Räder wie deins.
Ja, ich bin jetzt auch nicht mit dem exklusiven Rad dahin so gefahren, sondern eher so einem eher unauffälligen rosa Alurahmen. Aber trotzdem hätte ich das da ungern irgendwo stehen lassen, weil das ganze Zeug abbauen, Lampen und Tacho und so, ist irgendwie viel zu umständlich. Und dann Wechselklamotten, ich habe mich auch einmal dann umgezogen, um in halbwegs normaler Kluft zu diesem Konzert zu gehen.
Auch ein Lycra bei Machine Head.
Ja, genau. Vor allem mit den Radschuhen hätte ich wahrscheinlich noch so eine Step-Einlage hinlegen müssen. Aber das war irgendwie ganz nett. Und dann die Rückfahrt, also das Konzert ging dann irgendwie bis 12 Uhr mitternachts und mit einem Dauersummen auf den Ohren bin ich dann in die Nacht wieder gestartet und wieder 90 Kilometer zurück, irgendwie gegen 16:30 war ich zu Hause.
Oh Gott.
Ja, also ich habe wieder festgestellt, ich
fahre 16:30.
Ja, ich bin langsam gefahren. Also ich bin noch nicht um 12 Uhr losgekommen. Um 12 Uhr war das Konzert zu Ende. Da musste ich mich erst so umziehen und alles wieder fertig machen. Dann war es irgendwann 12:30.
Ah, okay.
Also 4 Stunden für knapp über 90 Kilometer.
Ich dachte, du wärst mit 2 Promille losgefahren und wärst dann ausgenüchtert unterwegs.
Ich hatte bestimmt ein bisschen Restalkohol, aber es waren jetzt nicht 2 Promille, vielleicht einen halben oder so. Ja. Ja, aber es war schon. Ich finde das eigentlich toll. Ich habe wieder festgestellt, dass ich echt gerne nachts fahre. Also nicht durch Städte, aber alles, was zwischen den Städten so ist, das finde ich echt. Wobei, ich bin auch diesmal wieder also Strecke mit Komoot geplant und diverse Wirtschaftswege benutzt und Autoverkehr eigentlich nur am Rande miterlebt. Aber wenn man dann da durch die Bauernschaften fährt und ich dachte mir immer nur, jeder hier von diesen Bauern hat irgendeinen Hund, irgendeinen Wachhund und hoffen wir mal, dass die auch alle wirklich angekettet sind und keiner von denen hier irgendwie frei auf den Hof herum lümmelt, weil dann hätte ich ein Problem gehabt. Weil diese ordentliche Fahrradtasche, die ich hinten dran hatte, die war echt schwer. Also dieses ganze Zeug, was ich noch dabei hatte, ich hatte nur Arbeitsklamotten mit und dann diese Wechselklamotten. Also 10 Kilo waren da bestimmt zusätzlich.
Und warum hast du die nicht in einem der Autos mit transportieren lassen?
Weil die Freunde, die ich da getroffen habe, die kamen aus einer ganz anderen Stadt. Also,
ah, okay.
Die sind jetzt nicht auch aus Essen, die sind aus Soest gekommen.
Wäre auch so naheliegend gewesen, also da wärst du doch sonst selber drauf gekommen.
Ja. Das das wäre auf jeden Fall vernünftiger gewesen, aber naja, gut. Es war ganz gut und dann nüchtern wieder zu Hause angekommen und war mal was anderes. Also das mit so einer sportlichen Aktivität zu verbinden.
Also ich habe im Vorgespräch schon erwähnt, ich kann mich nur noch also an eine ähnliche Geschichte erinnern, aber das war natürlich völlig anders. Das war, ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war, wo ich damals in der Jugendzeit in Neuss gewohnt habe, was ja auf der anderen Rheinseite von Düsseldorf ist. Und da sind wir dann auch echt des Öfteren mal, wenn man unterwegs war abends, entweder mit dem, also ich kann mich an ein Konzert in der Düsseldorfer Philipshalle erinnern, das war eine zu Ostern war das auch, das war eine Osternacht, wo ich nach dem Konzert einstürzte und Neubauten, wirklich mit dem von dir beschriebenen Summen auf den Ohren, mit einem platten Rückreifen, trotzdem noch mit dem Hollandrad nach Hause gefahren bin.
Komplett platt?
Ja, das war ziemlich platt. Das war eine ziemliche Höllentour. Gut. Wir sind auch immer von Uni-Partys aus Düsseldorf, also als man selber noch gar nicht an der Uni war, erinnere ich mich auch mindestens zweimal, wo ich bestimmt so 15 Kilometer nach Hause gejoggt bin. Nachts noch. Okay. Alles, was man, ja. Wie bekloppt man früher war.
Ja, wobei eigentlich ist man jetzt ja noch bekloppter. Also mir ist dann auch eingefallen, so vor 20 Jahren, das ist schon so lange her, ne? Okay.
Ja.
Als man noch so regelmäßig in Diskus und so gegangen ist, da gab es hier so ein paar Clubs in der Nähe von Soest, wo ich halt damals gewohnt habe und die waren dann auch so 30, 40 Kilometer entfernt und da kam es schon mehrmals vor, dass ich da mit einem Kollegen da mit einem Rad hingefahren bin. Also nachts irgendwie um, weiß nicht, 10:30 losgefahren, dass wir um 12 Uhr abends da waren und
zum Sonnenaufgang nach Hause.
5, 6 Uhr mit dem Rad wieder nach Hause. Ja. Das war ja, gut, Distanz war geringer, aber die Attitüde war die gleiche.
Ja, krass. Mann, waren wir wild. So waren wir eigentlich wahrscheinlich auch nicht wilder als jetzt. Aber schöne Geschichte. Also ich habe ja das Glück, dass sehr, sehr viele Konzerte dann doch hier in Köln stattfinden. Wo man dann auch oft sich einfach nach dem Konzert ins Taxi setzen kann und 10 Minuten später zu Hause unter der Dusche steht. Was auch nicht ganz das Schlechteste ist, muss man sagen.
Die Möglichkeit hätte ich hier auch. Also ich glaube, die sind auch irgendwann in Essen aufgetreten, aber ich fand das jetzt irgendwie, ich fand es ganz gut, das mal so zu kombinieren.
Ja, auf jeden Fall will ich dich gar nicht von abbringen, aber ich bin dann meistens zu faul hinterher. Das muss man auch mal realistisch sagen. Naja,
klar.
Aber hier, apropos zu faul, ich wäre auch zu faul, hier deine Privé-Serie. Also da hattest du ja jetzt den ersten Start sozusagen.
Genau, ich bin ja schon im März einen 200er gefahren. Also ich würde ja gerne wieder so eine ganze Serie fahren, also einen 200er, 300er, 400er und einen 600er. Und den 200er hatte ich im März in Troisdorf bei Köln.
Troisdorf.
Aber es
das
schreibt sich doch
Das heißt auch nicht Grevenbroich, sondern Grevenbroch.
Grevenbroicher Tachblatt. Ja, Troisdorf, den 200er im März. Und jetzt Mai, Anfang Mai war das, den 300er im Emsland. Das war halt von emsländerischen Verein organisiert. Und das ging eigentlich, bis auf die ersten 10, 15 Kilometer komplett durch die Niederlande. Und ich habe mich im Vorfeld eigentlich ziemlich darauf gefreut, weil so wirklich länger ausgedehnte Strecken in den Niederlanden bin ich noch nie gefahren. Mhm. Aber ich meine, jeder, der Fahrrad fährt, der weiß ja, wie das da so abgeht in den bei den Holländern und dass die dem Zweirad eigentlich eher um einiges positiver gegenüberstehen, zumindest was so die Wegeplanung in den Städten betrifft und auch außerhalb der Städte. Das ist ja allgemein bekannt und das hat auch um es vorwegzunehmen, das hat auch soweit ganz gut funktioniert, soweit Fahrradwege vorhanden waren. Aber wehe, du bist mal irgendwo gefahren mit einem Fahrrad, wo jetzt kein Radweg war oder ähnliches und du dir, also wie es so üblich ist, auf einer normalen Straße, dir die Straße mit den anderen Verkehrsteilnehmern mit Vierrädern teilen musstest, und damit meine ich jetzt nicht die Velomobile, sondern irgendwelche PKWs, die ticken irgendwie doch noch eine ganze Ecke anders, die holländischen PKW-Fahrer. Und das meine ich jetzt nicht positiv. Also
das kam für mich auch, ich habe ja deinen Blogartikel gelesen, kam auch völlig überraschend, weil ich habe diese Erfahrung auch noch, also ich war in Holland bis jetzt, glaube ich, einmal mit dem Rennrad und eins mal sonst, mal angesehen, abgesehen von der Veranstaltung, habe ich auch nie negative Erfahrungen gemacht. Deswegen war ich auch so verblüfft.
Ja, ich hatte jetzt auch im Nachhinein überlegt, ob ich mir da nicht irgendwie, ob ich das irgendwie nicht, keine Ahnung, aus irgendwelchen Umständen so einfach so empfunden habe, und es in Wirklichkeit gar nicht so ist, aber ich habe das Ganze halt niedergeschrieben in so einem Mini-Blog-Artikel und auch auf Twitter veröffentlicht, und einer, der mir auf Twitter folgt, der auch in Holland lebt, der hat das bestätigt. Also der, ja, das ist seiner Meinung nach, ist das, okay, in Deutschland gibt es natürlich auch mega assige Autofahrer, aber seiner Erfahrung nach sind die Holländischen, die ticken da noch eine ganze Ecke anders. Und vor allen Dingen, was wohl besonders schlimm ist, wenn es einen Radweg gibt und dieser nicht benutzt wird, also dann bist du quasi für viele PKW-Fahrer in Holland Freiwild. Also das fing ja auch schon vor der Grenze an. Also uns kamen die ersten Autos noch auf deutschem Boden entgegen aus Holland, holländische PKW-Fahrer, und die haben uns dann schon angehupt, weil wir den Radweg nicht benutzt haben. Also das war schon mal kein gutes Omen. aber okay, ja, also das war auf jeden Fall nicht so schön an der ganzen Tour und hat den ganzen so ein Geschmäckle gegeben. Aber also landschaftlich war es echt super schön. Also die Strecke auch, das ging da durch so eine, ich weiß es nicht genau, wieder, ja, Emsland halt, ne? Also und viele dieser gekreuzten Bereiche, die werden halt so als das Venedig des Nordens bezeichnet. Also, und das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, weil da war, das war wirklich traumhaft. Also du hattest da total viele so Seen und die Holländer, da hat ja auch scheinbar irgendwie jeder so ein kleines Boot. Und die ganzen Seen, die sind alle verbunden mit irgendwelchen kleinen Flüssen. Und da vertuckern die dann herum. Und es war so eine dermaßen Idylle, die nur selten gestört wurde. Also es war wirklich total schön. Wetter war natürlich auch super.
Ja, ich sehe es auch gerade, ne? Also das war ja traumhaftes Wetter. Du bist aber auch, du hast das Pock-Trikot da auch nochmal getragen, sehe ich auch gerade. Wie hat sich das nochmal?
Das war toll, weil das war ja auch, war das jetzt dieses Grüne, was so besonders dünn war? Ich meine, ich glaub schon, das wäre dieses Lightweight-Trikot, weil das auch so ein Mesh-Gewebe hat, also ziemlich grob, porig. Und es war ziemlich heiß und da war das echt toll. Also es hat gut belüftet.
Nee, Bilder auch. Privatkarten. Achso, da konntest du dann, musstest du die einschmeißen am Ende sozusagen.
Ja, genau. Zum Schluss gab es so einen Briefkasten.
Und seid ihr die ganze Zeit in dieser großen Gruppe gefahren? Also ich habe den Artikel gelesen, aber ich weiß ihn auch nicht mehr.
Ja, also die Gruppe, die war super groß am Anfang und wie das halt so ist, da in den Wirren des Krieges verliert
man mal
den
Krieg der Landstraße.
Genau.
du sagst, der Bolt hat sich einmal verabschiedet. Aber
allerdings,
der Check ist dann weitergelaufen, nachdem du es wieder angemacht hast, oder wie war das?
Ja, genau. Also ich musste den dann, also der GPS, ein GPS-Signal wurde nicht mehr gefunden und dann habe ich das Gerät einmal aus und wieder angeschaltet und dann dauerte es so 2-3 Minuten, dann in der Zwischenzeit wurde angezeigt, dass der Track wieder hergestellt wird und danach ging es dann ganz normal weiter. Der hat direkt weiter aufgezeichnet. Und im Nachhinein, so oft, wenn man sich den Track so auf Strava anguckt oder so, es ist schwer zu erkennen, wo das jetzt wirklich passiert ist. Also es scheint keine großartigen Konsequenzen gehabt zu haben.
Und das mit dem Auflieger, das scheint immer noch als Thema ganz gut bei dir anzukommen.
Ja, also das Ding ist wirklich der Hammer. Ich weiß auch nicht, also es gibt ja zum Beispiel der Thorsten Frank, der hat ja auch mal einen etwas ausführlicheren Blogartikel dazu geschrieben. zu seinen Erfahrungen mit Aufliegern und die diversen Möglichkeiten, die man da hat, einen Auflieger zu positionieren und auch die verschiedenen Modelle und so. Also ich scheine da, das war jetzt der zweite oder dritte, den ich probiert habe und das hat irgendwie so auf Anhieb gepasst. Und ja, ich habe da auch irgendwie überhaupt gar keine Probleme. Und jetzt vor allen Dingen so auf so Landstraßen, wo es einfach nur straight geradeaus geht oder bei Gegenwind, das ist einfach genau das Richtige. Also da sparst du so an Energie bei.
Ja, und was ich mal empfand, also wenn ich mit Auflieger gefahren bin, die, sag ich mal, Handvoll Male, ich fand einfach das Entscheidende noch, dass du eine andere Handposition haben kannst. Ne, die Entspannung genau. Der Hände, das war für mich immer so das A und O. Klar, wenn du in der Eifel irgendwie einen Weg hast, wo du jetzt weißt, die nächsten 3 Kilometer kommt mit Sicherheit kein Auto und du kannst einfach Gas geben und es geht gleich bergab, dann einfach mal mit Tempo 45, 40, 50 irgendwie da runter düsen zu können, hat natürlich auch ein bisschen was von Harakiri, weil bis du zur Bremse bist, dann dauert es natürlich länger. Aber wenn man sich da sehr sicher sein kann, ist das schon eine tolle Sache.
Auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich das Teil montiert habe, einfach um eine zusätzliche Griffposition zu haben. Und da funktioniert das ja echt gut. Also wenn ich jetzt länger in der Oberlenkerhaltung zum Beispiel gefahren bin und dann mal wieder auf den Auflieger wechsle, dann merkt man richtig, wie sich die Hände entspannen. Und das ist wirklich total, total gut. Ja, also in irgendwelchen brenzligen Situationen sollte man allerdings direkt von Auflieger runtergehen und jetzt Hände an die Bremsen. Ja, oder deswegen, auch wenn man jetzt in der Gruppe fährt, ne, das geht natürlich gar nicht. Es sei denn, man fährt vorne in der Gruppe.
Ja. Deswegen sind sie auch bei Rennen teilweise oder größtenteils untersagt. Ne? Also dass es da nicht möglich ist. Völlig zu Recht, wie ich empfinde. Danach sollte es ja eigentlich mit dem nächsten Privé losgehen. Der nächste wäre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann der 400er gewesen, der ins Wasser gefallen ist. Richtig?
Ja, das war von Troisdorf wieder bis an die Nordsee, 400 Kilometer. Den habe ich allerdings ausfallen lassen, weil das Wetter mir zu schlecht war. Mhm. Im Nachhinein, ja gut, es wurden einige Unwetter gemeldet, aber ich glaube, ich wäre außer ein paar kleinere Schauer dann doch durchgekommen, aber gut, die Aussichten waren
einfach nicht so toll. Das wäre jetzt am vergangenen Samstag gewesen, oder?
Ja, irgendwie vergangene Woche, irgendwie am Vatertag, meine ich. Also nicht am Samstag, Vatertag war am Donnerstag, am 10. 10. Mai ja. Wäre das gewesen. Den habe ich jetzt nicht gemacht, den hole ich nach am 26. Mai, dann 400er ab Maastricht in Holland wieder.
Genau, das wäre nämlich meine Frage. Oder darauf wollte ich hinaus. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also in Maastricht gibt es einen 400er.
Ja, also in Deutschland gibt es zwar auch noch einen, aber der wäre jetzt am kommenden Wochenende. Da plane ich allerdings den 600er. Und
ja, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ne?
Ja.
Muss ich mal meinen Kollegen hier, den einen Kollegen, der auch hier gerne öfter mal zuhört, mal dran anfixen. Der hatte mich letztens gefragt zur Veranstaltung Bonn-Eupen-Bonn. Mhm. Ist ja auch so eine 250 Kilometer Geschichte. Aber Maastricht-Brevet 400 Kilometer, weil Maastricht ist ja auch gar nicht so weit von uns da entfernt.
Ja, genau.
Deswegen ist das ja vielleicht auch eine Veranstaltung, die für ihn interessant wäre. Wenn er das nicht, was oft genug der Fall ist, selber schon auf dem Schirm hat. Wegen Geschichte. Genau. Ja, schön, also toll. Ich habe am Wochenende, wie gesagt, ne, bei diesen nach 140 Kilometer oder 135 da gedacht, ey, jetzt nochmal die gleiche Strecke und dann noch ein bisschen mehr, der Tim hat sie doch nicht alle. Also, aber es ist ja auch eine Sache des Trainings und du bist einfach deutlich trainierter im Moment oder warst es immer und bist es jetzt erst recht, ne, dann ist das auch immer. Also für alle die sich sagen, wie kann man 300 Kilometer fahren, bis 250 habe ich es auch schon mehr als einmal geschafft, ne? Aber danach hört es bei mir dann Spaß auf, aber es ist auch
einfach eine Übungssache. Ja, es ist ab einem bestimmten Punkt ist es nur noch eine Kopfsache, also klar, brauchst du so ein gewisses Grundfitness, ja. Das ist klar, aber ich sag mal, alles über 200 Kilometer ist eigentlich nur noch Kopfsache. Also du musst dich halt auf die Distanz einstellen. Und nicht die Kilometer zählen oder die Meter.
Sondern die 100 Kilometer Abschnitte.
Ja, also so kleine Ziele setzen und sowas, da gibt es schon so ein paar Tricks und so, dass man das auch vom Kopf her durchsteht. Wobei durchsteht ist jetzt, hört sich blöd an, also so schlimm ist es ja auch nicht. Also wenn man von Durchstehen in den Zusammenhang spricht, dann macht man irgendwas falsch.
Aber wenn ich mich recht entsinne, letztes Jahr bei den 600, danach waren doch die Handgeschichten.
Ja, das ging gar nicht. Danach war ich tot. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich nach den 600er in einem Supermarkt war und das gemacht habe, die ich mir im Nachhinein nicht mehr erklären kann. Also habe ich das schon mal erzählt?
Ich erinnere mich. Dinge aufs Band gelegt und dann irgendwie auch wieder weggenommen. Und
die Kassiererin, ja, genau, aufs Band gelegt und bevor die Kassiererin das greifen konnte, um den Barcode zu scannen, habe ich schon wieder in den Wagen gepackt.
Das erinnere mich. Und du hast auch rosa Elefanten irgendwo gesehen.
Ja, ja. Und dann wies sie mich halt auf mein Fehlverhalten hin und ich so, alles klar, meine ich mehr und habe es direkt wieder gemacht. Also irgendwas war da nicht ganz in Ordnung in meinem Kopf. Und ja, ganz abgesehen von meinen Händen, die wo offensichtlich der Ulnar-Nerv irgendwie außerordentlich belastet wurde und dadurch kleine Ringfinger und der Mittelfinger, glaube ich, auch, die waren taub über Monate. Also nach einem halben Jahr war das komplett vorbei.
Und jetzt nächstes Wochenende ist der 600er? Nur, ja. dass wir schon mal einplanen können, wann die, also die nächste Sendung wäre ja dem natürlichen Rhythmus folgend am 5. Juni. Ne? Das heißt, wenn du jetzt fährst am kommenden Wochenende, dann haben wir ja Pfingsten. Also das sind ja im Prinzip bis zur nächsten Sendung nur 1, 2, 3 Wochen. Das heißt, da haben wir noch einiges an Aussetzern zu erwarten. Also das freut mich natürlich ungemein.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt wird. Also, okay, ich habe jetzt natürlich den Auflieger. Ich hoffe, ich komme dazu, den
möglichst aufzubauen. Ja, aber den Kopf legst du da nicht drauf. Also, der wird weiterhin zerstört sein.
Ja, das wird auf jeden Fall hart, weil, also der letzte 600er, das war eine Nacht, die man da durchgefahren ist. Und das wären jetzt wahrscheinlich 2 Nächte oder anderthalb, je nachdem, wie lange ich brauche. Weil der geht jetzt halt schon um 20 Uhr los und nicht irgendwie erst morgens. Und es ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Das Höhenprofil ist auch völlig anders. Also nicht mehr so flach mit irgendwie 600 Höhenmetern insgesamt, sondern ich glaube 4.500.
Ja. Das ist schon. Das verspricht großes Kino. Ganz blöde Frage, aber wo der lang, also sag mal so ganz grob die Streckenführung? Also wirklich nur so ganz im Groben.
Ja, es geht halt am Niederrhein los, in der Nähe von Kevela, also das ist bei Xanten da die Ecke, also ganz nah an der holländischen Grenze. Dann geht es in Holland rein, Richtung Süden, durch Belgien, durch...
Ach, das war diese Frankreich-Croissant-Essen-Geschichte.
Genau. Okay. 20 Kilometer in Frankreich rein, wo ich eigentlich gar nicht mit den Auflieger reinfahren dürfte, weil Auflieger komplett in Frankreich verboten sind. Da bin ich nur mal gespannt, ob ich da... Aber es ist ja unwahrscheinlich, dass auf den 20 Kilometern mich jemand anhält.
Nein, ja, zur Not schicken wir den Kuchen mit einer Pfeile drin.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall dann in Frankreich rein, dann wird dann Croissant vertilgt. Ja, und dann geht's wieder zurück in so einen kleinen Schlenker an der luxemburgischen Grenze vorbei, ganz in der Nähe an Aachen vorbei, durch Eschweiler, Mönchengladbach und dann wieder hoch nach Xanten.
Und das ist jetzt am kommenden Wochenende?
Ja, das ist jetzt Freitag um 20 Uhr geht's los.
Okay, yep. Das heißt...
10. Mai.
Und wann planst du dann Ankunft sozusagen? Wieder ist
Ziel, also 40 Stunden muss ich schaffen. Also ich muss innerhalb von 40 Stunden bleiben, sonst wird das nicht gewertet. Und den letzten 600er, der flach war, wo ich allerdings auch keine Erfahrung hatte und extrem viele Pausen gemacht habe, da hatte ich 35 Stunden gebraucht. Und ja, jetzt hat dieser... Ich habe zwar mehr Erfahrung, aber der hat auch mehr Höhenmeter. Also es ist echt schwer zu sagen. Ich hoffe, dass ich so in 30, 32 Stunden schaffe. Das würde ja bedeuten, dass ich dann so Sonntagmorgen gegen 6 Uhr wieder am Ziel bin. Mhm. Je nachdem, wie lange ich brauche.
Nee, ich bin am Samstag arbeiten. Und da wäre ich in Aachen. Ich dachte mir gerade schon, ach, wenn das da ist und wenn das gar nicht, ne, also wenn du schon mal in der Gegend bist, ne? Aber da ich bis zum Nachmittag arbeiten werde am Samstag sozusagen. Also wenn du dann da vorbeikommst, dann sehe ich dich eh nur mit dem Feuerschweif hinten dran an mir vorbeirasen.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher.
Nee, das ist ja unpackbar, weil das wird ja dann bei Kilometer 400 ungefähr sein. Und da müsstest du ja dann in weniger als 20 Stunden sein wiederum.
Ja, das müsste aber möglich sein. Also 300 so in 13, 14 Und 400 dann, ja, so plus 4, 5 Stunden. Ja, vielleicht sogar so knapp unter 20.
Aber was machst du denn die restlichen 15 Stunden mit den 20 Kilometern? Also die Schlafstunden sind, musst du ja auch noch jetzt einbeziehen.
Ich habe nicht vor zu schlafen.
Oder die
Also klar,
Pausenzeit.
ja, das ist dann halt nochmal so eine andere Sache. Also
Also
ich will weniger Pausen machen. Also eigentlich will ich genauso viele Pausen machen, aber nicht mehr so lange irgendwo rumsitzen. Also letztes Mal, da hat man sich noch in so ein Restaurant gesetzt für mehrere Stunden und da genüsslich irgendwas gegessen und getrunken. Und das sowas wollte ich diesmal eigentlich vermeiden.
Nee, du bist ja auch nicht so der Genießertyp.
Doch, aber
Nee, aber das ist
ich habe nämlich auch ein
alles.
Hotelzimmer gebucht und das von Samstag auf Sonntag. Und wenn ich davon irgendwas noch haben will, dann ja, dann
Mit
muss
anderen Worten, du gehst die Sache an nach dem Motto, ich habe Termine.
ich. Ja, genau, wir essen zeitig. Mit diesem Satz entschwinde ich wieder in die Nacht.
Sehr, 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 sehr schön. Also,
Ja, das
meine.
hat übrigens mal Rolf Aldag gesagt. Also der wohnt ja jetzt mittlerweile in der Nähe vom Möhnesee. Und wer ihn auf seinen Trainingsrunden beobachten will, kann das auf Strava tun. Und irgendjemand hat mal kommentiert, ey, boah, da warst du aber flott unterwegs. Und ja, Rolf Aldags Antwort war nur, wir essen zeitig.
Die Frage war eigentlich noch in eine andere Richtung gehend. Es gibt ja für den Bolt diese Möglichkeit des Trackings, ne? Also dass man sozusagen den Link schickt und man kann dich dann verfolgen. Das
Stimmt,
würde,
Live-Tracking.
aber das würde ja bedeuten, dass du dort die Kopplung die ganze Zeit hast und das wiederum wird den Handy-Akku aussaugen und das ist ja bei so einer Veranstaltung nicht unbedingt ratsam.
Ich habe so eine Hülle für mein Handy mit so einem integrierten Akku. Also, dass das Handy dann irgendwie dreimal so lange hält.
Ja gut, wenn ich jetzt mal kurz rechne, 65% in 2,5 Stunden.
Ja, das ist natürlich scheiße. Da wird der Akku auch nicht
Nee,
reichen.
da wird der Akku nicht reichen. Da kannst du ja 5 von den Hüllen noch um die Hüften
Nee,
schnüren
bräuchte
und
ich ein
das wird
bisschen
nicht
eine
reichen.
Autobatterie mitnehmen.
Ja. Hinten auf den. Nee, also das wird es wahrscheinlich dann nicht geben. Okay.
Nee,
Sehe
wahrscheinlich nicht.
seh ich auch ein. Also das wäre ja nur Spaß. Aber mal gucken. Vielleicht, nee, dann kriegst du auch keine Nachrichten. Aber also ich sag mal so, wenn du es schaffst, bis 16 Uhr bei uns bei der Arbeit vor der Tür zu stehen und anzurufen, dann bringe ich dir auch eine Cola runter.
Okay,
Ne,
ich
damit das
denke
auch
dran.
gut steht. Das ist so ein Scheiß. Je nachdem, mit wem ich arbeite, sind da auch noch Leute bei diesem Fahrrad da. Vielleicht können die dich auch noch ein Stündchen begleiten oder so etwas. Ja. Okay, dann wünsche ich dir da viel Glück bei am kommenden Freitag 20 Uhr Start, 600 Kilometer in 40 Stunden. Klingt nach einem schönen Projekt.
Ja, ein schönes Wochenende.
Ja, was haben wir denn noch auf der Liste? Eigentlich wäre das jetzt so der perfekte Abschluss der Sendung, ne? Aber was haben wir denn noch? Ach so,
Ja, so ein paar Kleinigkeiten hier.
ja, genau.
Also.
Also Kurbel verloren, also du hast dein BMC irgendwie mal weggebracht oder wie hast du die Kurbel verloren?
Ich hatte das Rad zur Inspektion bei einem BMC-Händler.
Also eigentlich alles richtig
Und
gemacht?
ja, genau. Und danach bin ich zu einer kürzeren Ausfahrt aufgebrochen. Und das ist also irgendwie so 30 Kilometer. Und nach 25 Kilometern fiel mir auf einmal auf, dass ja, die Gänge irgendwie nicht mehr richtig reingehen. Also das ist ja elektrische Schaltung und keine Ahnung, irgendwas war da auf einmal verstellt und dann guckte ich so nach unten und merkte, dass der linke Kurbelarm locker war. Und ich dachte mir, das gibt's doch jetzt gar nicht. Also ja, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, vielleicht wurden die bei der Inspektion die Schrauben einmal gelöst und nicht wieder richtig festgezogen. So sieht es auf jeden Fall aus. Ja, also es wurde halt immer lockerer und dann bin ich so, weil ich hatte noch so ungefähr 5 Kilometer bis nach Hause und ja, ich hatte jetzt nicht vor, diese 5 Kilometer zu laufen,
Nee.
bin ich halt so langsam weiter pedaliert, ne, in der Hoffnung, dass das noch bis zu Hause hält, wenn ich die linke Kurbel auch gar nicht mehr, die linke Kurbelseite auch gar nicht mehr belaste. War leider nicht so. Also nach so irgendwie 500 Metern hat sich das dann komplett gelöst und der linke Kurbelarm, der baumelte dann so unter meinem Schuh. Und das ist dann doch so ein bisschen tricky, dann doch mit dem Rad so anzuhalten, ohne den Kurbelarm durch Asphaltküssen großartig zu zerkratzen. Im Nachhinein hatte ich dann die Idee, ja, du hättest ja einfach auf den Grünstreifen absetzen können, den Fuß mit dem Kurbelarm. Aber gut, in dem Moment, da fiel mir das nicht ein und
Mir ist auch mal das Pedal abgerissen irgendwie. Aber da ist ja dann scheißegal, ne? Weißt du, da aber ja, stimmt schon, also die Carbon-Kurbel da nicht, wenn die schöne, relativ schöne neue Kurbel da nicht unbedingt so über die Maßen zu zerkratzen, klar, auf den Gedanken bin ich jetzt gar nicht gekommen, dass es ja auch nochmal eine Herausforderung ist. Und du musst auch den Kurbelarm dann irgendwie aus den Pedalen abkriegen.
Ja, okay, das ging mit Wucht, das ging schon. Aber ja, es sind jetzt ein paar Kratzer dran, aber es hält sich noch in Grenzen.
Wie bist du denn nach Hause gekommen dann?
Ja, dann musste ich halt laufen, ne? Aber okay, waren dann irgendwie noch 4 Kilometer und ja, ging. Aber es war schon echt ärgerlich. Vor allen Dingen dann wieder zum Händler hier, ihr habt die Inspektion gemacht, was ist hier passiert? Darf doch irgendwie nicht sein. Das haben sie natürlich dann unentgeltlich alles wieder festgeschraubt. Mhm. Und da musste ich aber trotzdem nochmal hin, weil dann irgendwelche Geräusche immer aus dem Tretlager kamen. So richtig so ein Abriebgeräusch, also würde irgendwas abgefeilt werden. Scheinbar war da irgendwie ein bisschen Sand ins Getriebe, also
ja,
ins Tretlager gekommen. Und okay. Rad nochmal hin, alles gefettet, geölt, gesäubert und vorhin habe ich es abgeholt und jetzt ist alles wieder okay.
Bist du sicher? Also möchtest du, mit welchem Rad wirst du fahren in Brevet?
Ja, mit diesem BMC. Da,
fahr doch, tu mir persönlich den Gefallen und fahr doch mal kurz so eine 20 Kilometer Runde oder sowas.
Ja, wäre eine gute Idee, ne?
Halte ich für angebracht.
Ja, sollte ich tun. Auf jeden Fall.
Weil wenn du nämlich nach Kevela fährst, ich war übrigens auch mal in Kevela, ist mir immer noch eingefallen. Also weißt du, ich finde es immer sehr ärgerlich, wenn man so einen langen Weg oder so einen Weg dann auf sich nimmt und dann vor Ort feststellt, funktioniert doch nicht, sorry. Das ist sau unschön.
Ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall immer dieses Shimano-Tool mit dem man den Kuppelarm festzieht. Das ist ja eigentlich nur so ein Mini-Plastikwerkzeug, was irgendwie 2 Euro kostet. Und das nehme ich jetzt immer mit. Falls sowas nochmal passiert.
Normalerweise ist da, glaube ich, auch so ein Sicherungsstift drin, dass es eigentlich nicht passieren kann. Also vielleicht wurde der...
Ja, da ist auch so ein Stift, aber der scheinbar reicht ja nicht. Also ich weiß es auch nicht. Also diese Schraube, die man da mit diesem Mini-Plastiktool festzieht, die ist komplett rausgefallen. Das war wirklich alles los.
Ich behaupte jetzt ganz frech und werde mir aber da auch noch mal eine zweite Meinung zu antworten, dass einfach dieser Stift vergessen wurde oder die Sicherungsstift da nicht drin war.
Ja, oder so. Kann auch sein. Kannst du nicht mal nachvollziehen.
Besser da ist es passiert als irgendwie im Maximalfall 300 Kilometer nach Kevela.
Ja, das wäre blöd.
Jetzt stell dir mal vor, kurz vorm Croissant-Essen in Frankreich und da wäre das passiert. Und dann hättest du noch den französischen Fahrrad-ADAC rufen müssen, die gesagt hätten, no, Auflieger, können wir nicht schnell finden.
Ja, please go.
Go, leave our country. Quick.
Red. Wobei Englisch reden die ja wahrscheinlich.
Ja, nee, das habe ich. Ne? Der Fehler in meinem Gag ist mir auch aufgefallen zwischendurch. Aber ich kann kein Französisch, deswegen.
Nee, ich auch nicht. Alles verdrängt.
Ach, Dreckshosen, Franzosen. Aber da bin ich immer froh, wenn wir in Frankreich sind, dass meine Frau sehr, sehr gut Französisch sprechen kann. Ja. Ja, das ist immer sehr, sehr schön. Da bin ich immer sehr glücklich drüber. Dann habe ich nur noch einen Mini-Punkt sozusagen auf unserer Agenda, weil ich habe mich ein bisschen der Markus hat ja jahrelang darunter leiden müssen, dass ich mich in ein Rad verguckt habe und es mir nicht gekauft habe und es dann am Ende dann doch gekauft habe und ich befürchte das Schlimmste, es geht wieder los. Ja, ich habe mich in ein Rad ein bisschen verguckt und es ist wunderschön und es gibt es auch noch in, also wirklich, wenn ich sagen würde, ich mag das Rad in Violett, dann wird mich jeder für verrückt halten. Aber ich finde dieses Violett sehr, sehr schön. Und von dem Rad gibt es auch viele verschiedene Farben, Varianten und so weiter. Ich packe dir mal eine Variante, per Link schicke ich dir rüber. Aktuell gibt es das in einem sehr, sehr schönen hellen Rot, wie in Violett. Und es ist halt so ein typisches Gravelbike eigentlich. Mhm. Ja, also Scheibenbremsenaufnahme.
Hast du schon gesagt, welches Rad?
Das Salza Warbird.
Ja.
Also das Einzige, was mich an dem Rad stört, was mich jetzt schon unglücklich macht oder machen würde, wäre der Name, weil ich finde Warbird, ich finde den Namen einfach bescheuert. Also ich möchte eigentlich kein Fahrrad fahren.
Kriegsvogel.
Ja, also das finde ich total. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Harald, der ja mal zu Gast war bei unserer Sänger. Da haben wir über, hat er auch Bombjack als Markenname halt so, wie soll man sagen, ab abdisqualifiziert ist vielleicht das richtigste Wort. Und das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich die Geschichte hinter dem Namen kannte. Das muss man ja wissen, aber vielleicht gibt es auch eine Geschichte hinter Warbird, die mir unbekannt ist und die deswegen das Ganze relativieren würde.
Ja, wir können es nur hoffen.
Genau, kann ich nur hoffen. Aber das finde ich schon ein sehr, sehr, sehr schönes Rad. Gibt es in der günstigsten Version, glaube ich, auch nicht Carbon mit einer einfach Apex drauf. Das wird mir schon fast reichen. Okay, hier 66er Aluminium-Tube-Set. Ist die Farbgebung aber nicht so schön, aber meine Variante ist natürlich leider Gottes wie immer dann die teuerste. In einem knalligen Rot. Die Ultegra.
Also Carbon-Rahmen. Carbon-Rahmen.
Ja.
Ja, also, sieht echt schick aus.
Ja, und das
$4,300.
Ich weiß nicht, ob du jetzt das aktuelle auch hast, das rote. Aber,
ja, 2018.
Ja, $4,300 habe ich gerade nicht in der Portokasse. Glaub auch nicht, dass die über Nacht da reinkommen werden. Wenn wir einen milliardenschweren Gönner haben, der uns gerne mit Rädern ausstatten würde, ich würde auch das Warbird in mit der Carbon, also in der Rivalausstattung nehmen. Wäre ich auch schon mit zufrieden. Sehr, sehr, sehr schönes Rad. Also wirklich, wirklich, wirklich habe ich mich so spontan verliebt. Kann man als Rennrad fahren für die Straße, kann man als für den Gravel aufbauen, kann man wahrscheinlich auch den ein oder anderen Singletrail leicht mit runterfahren. Also ja,
vor allen Dingen auch für Langstrecke. Also Schutzbleche sind montierbar, dritter Flaschenhalter. Das ist auch schon mal sehr interessant.
Du hast gerade dein neues Rad, Christian, falls ich dich erinnern darf. Dein BMC weint gerade sich ins Innenlager.
Ja, ich hatte das Rad auch mal im Visier.
Ach echt?
Aber, okay. Ja, irgendwas fand ich dann doch nicht so toll und dann wurde es das BMC.
Was mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl ist, ne? Also auf jeden Fall. Ich halte das auch, ich glaube auch, dass für Langstrecke und Schnellfahren das BMC das bessere, die bessere Variante ist. Ich glaube, das ist eher so ein Rad für ein bisschen für Spaß haben im Gelände und im Wald. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wäre das das richtige Rad für dich gewesen, für deinen Anwendungsfall wäre es wahrscheinlich nicht das unbedingt richtige Rad gewesen.
Ja, ich denke auch.
Aber das heißt ja nicht, dass das nicht zusätzlich auch noch schön wäre. Also ich finde auch, dass die Carbon Apex 1 Variante, ach, das sind schon schöne Räder. Naja, guckt es euch mal an, wir werden es verlinken und schöne Räder kann man nicht oft genug sich anschauen. Und im Zweifel einfach würde ich, wenn auf dem, ist da irgendwo ein Warbird-Schriftzug, den würde ich einfach ändern und würde drüber kleben, ein Klebeband und würde schreiben Peacebird. Und dann fände ich das auch einfach für mich selber sehr viel schöner. Ja, so ist es. Ja, damit sind wir für heute durch. Also irgendwie sehr launig, sehr viele Sachen und sehr schöne Sachen. Und wir haben heute gar nicht so viel geschimpft, außer über Garmin am Anfang und über die holländischen Autofahrer.
Ja.
Und über die Namen von Warbird.
Das lässt sich ändern. Nächstes Mal.
Ja, nächstes Mal wirst du debil in der Ecke grinsend sitzen und von deinen 6 Kilometern geplagt und ich werde dich so Sachen ausfragen.
Und kann meine Hände nicht bewegen.
Genau, kannst du dann auch nicht wehren. Also intellektuell und körperlich nicht. Und dann werde ich so Betriebsgeheimnisse von deinem Unternehmen erfragen. Verkaufen genau. In Darknet. Oder sowas.
Oh, das hört sich gefährlich an.
Ja, das klingt nach einem Tatort-Plot. Ja. Der BW-Fahrer und der Darknet-Erpresser. Dann ist an dieser Stelle immer wieder gerne der Zeitpunkt, uns zu bedanken für die Unterstützung via PayPal, via Patreon, via Überweisung traditioneller Art und Weise. Vielen, vielen, vielen Dank. Da sind bald mal auch wieder ein paar Stunden bei Auphonic von bezahlbar. Vielen Dank dafür und davon war ja auch der Berlin-Trip in Teilen bezahlt und das kann uns immer wieder gut tun und ich habe auch da so das ein andere Technikteil noch in der Hinterhand, was ich gerne vielleicht irgendwann mal anschaffen würde für eine andere Aufnahmesituation. Das hilft uns da auch sehr oder für alles Mögliche. Es hilft, hilft, hilft und auch kleine Beträge sind immer willkommen und aber auch wenn ihr müsst nichts geben, also wenn ihr über die Amazon-Seite bestellt, über unser Suchfenster da was bestellt, kommt uns das auch zugute. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr es habt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir machen das ja gerne. Wir machen das ja auch nur aus Spaß. Wir würden es ja sonst auch machen, wenn es niemand hört. Gehe ich mal von aus. Nicht so oft und nicht so lang, aber trotzdem schon irgendwie. Gut. Also, vielen herzlichen Dank an euch. Bleibt gesund, habt Spaß am Radfahren und drückt alle dem Christian am kommenden Wochenende die Augen und die Ohren und aber auch die Daumen.
Ja, besser nicht die Daumen, die sind eh belastet.
Ja, aber wir, mir nicht. Also ich kann ja am Samstag bei der Arbeit noch so nebenher ab und zu einen Daumen drücken.
Ja, okay. Aber nicht meinen Daumen drücken.
Nein, nicht deinen, meinen.
Okay.
Vielleicht auch noch von anderen Anwesenden. Also ich gehe einmal rum und drücke jedem Daumen mal den Daumen.
Das ist okay.
Ja, und komm gesund durch, hab keine technischen Probleme und damit du viel zu erzählen hast. Au revoir.
Mach ich.
Um es auf Französisch zu sagen. Tschüss.
Ja, tschüss.